Ey, kennt ihr das? Eigentlich wollte ich in Episode 83 mit Patrice Boedebela über Hip-Hop und Fotografie sprechen und irgendwie kam es aber ganz anders. Patrice ist ehemaliger MTV-Moderator und natürlich deshalb auch Mann vom Fach und selbst großer Hip-Hop-Fan. Nicht nur von der Musik, sondern der ganzen Bewegung. Uns kam aber irgendwie die Aktualität, wie man im Journalismus sagt, in die Quere. Denn am Tag vor dieser Aufzeichnung wurde bekannt, dass die Fotopia ihre Pforten schließt und leider nicht mehr öffnet. Patrice und ich haben uns im vergangenen Jahr in Hamburg auf dieser Fotomesse kennengelernt und wir bedauern es, dass es dieses Klassentreffen so in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Wir sprechen in Episode 83 über die Gründe des Aus der Fotopia, also wir mutmaßen es auf jeden Fall und tatsächlich wird diese Folge über die Messe dann auch ein bisschen zum Gear Talk. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und schließlich schließen wir letztendlich dann doch mit Hip-Hop. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß beim Hören und jetzt erstmal ab an die Beats.
Oh Mist, falscher Track. Sekunde, jetzt geht's los.
Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Oder um die Menschen, die die Fotos machen. Und heute, wenn ich das sage, ist es wieder mal eine Folge mit einem Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Unser Gast, oder wir machen es heute mal anders, stell dich doch mal selber vor.
Das ist natürlich immer so die einfachste Art und Weise. Lass den Gast sich selbst vorstellen. Gleichzeitig ist das so ein bisschen so die schwierigste. Lass mich dir einfach mal sagen, ich persönlich finde es manchmal besser, wirklich mit der Unkenntnis eher zu arbeiten. Also keine Sorge, ich werde gleich erklären, wer ich halt bin. Aber jetzt so vorweg, weil ich genau dieses Problem heutzutage kenne. Ich hatte gestern mit jemandem, der bei Mercedes arbeitet, in einem Hochpreissegment und fand es erstaunlich, dass die Person überrascht war, nicht Königsegg zu kennen. Königsegg, für die, die es tatsächlich nicht kennen, was ja nicht schlimm ist, man kann ja nicht alles wissen, ist gerade so die Hypercar-Marke aus Schweden. Also die gibt es schon seit geraumer Zeit. Die machen Hype, Premium, Super, Tech, Fahrzeuge. Und dann natürlich ist es, dann wurmt es jemand, der bei Mercedes arbeitet, der sagt, warum kenne ich den nicht? Darauf habe ich gesagt, so, das ist nicht schlimm. Heutzutage kannst du niemanden kennen. Und auch jemand wie mich, und jetzt kommen wir zu deiner eigentlichen Frage. Mein Name ist Patrice Boedebela, 1,86 Skorpion. Und damit steige ich immer ein, weil die Leute mal sich fragen, warum Größe und Horoskop. Und für mich ist es einfach nur Aufmerksamkeit erhaschen. Und das habe ich ja im Laufe der letzten Jahrzehnte ja auch lernen dürfen durch multiple Stationen, die ich halt als Moderator durchlebt habe, sei es jetzt nun für MTV, was ich lange Zeit gemacht habe, für 11 Jahre, für Arte, für RTL, für Sonstiges, jetzt aktuell für den YouTube-Kanal von Sky Deutschland, aber sonst auch einfach als freiberuflicher Moderator. Das ist eigentlich meine Hauptprofession, wobei meine Steuernummer auch noch auf DJ läuft, was jetzt nicht mehr so stark ist. Und Fotografie, jetzt die Frage, was hat das jetzt mit Fotografie zu tun? Schon jede Menge. Da sehe ich mich dann eher so als ambitionierten, passionierten Fotografen. Und ja, komme aus Berlin und bin niedlich.
Herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir haben uns tatsächlich ja kennengelernt im vergangenen Jahr.
Auf der?
Fotopia. Und jetzt direkt...
Das war mal...
Ja, wir lachen jetzt und jetzt kommt aber die traurige News, ist es nicht mehr, wenn der Podcast rauskommt, aber tatsächlich hat am vergangenen Dienstag oder am Dienstag vor 2 Wochen die Fotopia bekannt gegeben, dass es so in dieser Form nicht mehr stattfindet. Und ich zitiere das einfach mal ganz kurz aus dem relativ emotionalen Instagram-Post. Die Hamburg Messe und Kongress wird die Fotopia Hamburg in der bisherigen Form nicht fortsetzen. In einem insgesamt schwierigen Marktumfeld ist eine wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung künftig jedoch nicht mehr möglich. Die Hamburger Messe und Kongress hat sich deshalb zur Absage entschlossen, um allen Beteiligten frühzeitig größtmögliche Planungssicherheit zu geben. Wir bedauern das sehr, dass die Fotopia Hamburg, in die wir unseren Ausstellern und Partnern sehr viel Energie, Arbeit und Herzblut investiert haben, künftig nicht mehr fortsetzen können. Ja, das ist so das. Ich habe ein paar Sachen weggelassen, aber das ist das, was da auf der Website und bei Instagram stand. Und ich habe das gelesen und dachte, ach Mensch, wie schade, weil erstens haben wir uns dort ja kennengelernt und zweitens hätten wir uns wahrscheinlich dieses Jahr dort auch wieder gesehen, denn wir arbeiten irgendwie ja auch immer mal wieder mit Ringfoto und Vogtländer zusammen. Und du hast dort im vergangenen Jahr auf dem Vogtländer Stand moderiert.
Also nicht nur auf dem Messestand, ich hatte ein Interview mit Felix Rachor dort und tatsächlich bin ich da eher so rumgelaufen für eben tatsächlich Ringfoto. Ich weiß ja nicht, wie savvy jetzt deine Zuhörer sind, zu wissen, was dann irgendwie auch Ringfoto auch darstellt. Also ob du es glaubst oder nicht, also ich habe auch eine Weile gebraucht, um das selbst zu verstehen, was das Ausmaß von Ringfoto auch darstellt. Weil weißt ja, wie das ist, wenn du nicht irgendwo Millionen von Follower hast bei Social Media, dann giltst du ja heutzutage als nicht relevant. Aber ich meine, dass Persönlichkeiten wie Wladimir Putin auch ohne Instagram immer noch so im Gespräch sind. Jetzt hast du gerade gedacht, so, was macht der jetzt mit Wladimir Putin? Das ist nichts Politisches, aber ich sage ja einfach mal nur so, das ist das Absurdum heutzutage und davon möchte ich aber auch ableiten. Ich bin mir noch nicht so sicher, was für ein Ausmaß jetzt der Wegfall der Fotopia darstellt. Also das ist jetzt gerade, während wir dieses Gespräch hier führen, das ist ja brandneu, sagt es ja gar nicht, also jetzt ist es noch News. Aber so richtig rund lief es ja schon lange nicht mehr, also jetzt nicht bei der Fotopia, sondern allgemein auch, was das Messethema angeht. Die Zeiten haben sich auch geändert und das heißt jetzt nicht, dass ich denke, zu Recht macht die Fotopia zu, weil in erster Linie, was mir natürlich dann fehlt, wird, ist so das Miteinander und ich glaube, die Fotopia war jetzt gerade kurz davor, tatsächlich auch so ein bisschen so das breite Publikum auch wieder ein bisschen mehr anzusprechen. Aber ich glaube, insgesamt bietet das jetzt natürlich, also so kurzfristig, sowas hat es meines Erachtens so noch nicht gegeben, bietet das aber auch neue Chancen, mal eben tatsächlich über Fotografie als solches einfach mal nachzudenken. Also allein die Tatsache, dass wir hier gerade recht professionell mit Equipment auch hier etwas aufzeichnen, also auch das noch sehr komfortabel. Wir müssen nicht dafür jetzt ein riesen Studio aufbauen, aber mit relativ einfachen Mitteln doch ein recht professionelles Produkt hier erstellen können, wenn wir es jetzt mal so betiteln können, zeigt ja einfach mal, wie krass sich vieles einfach verändert hat. Und ich glaube, so das Aus der Fotopia zu dem jetzigen Zeitpunkt ist einfach nur Synonym dafür. Und jetzt muss man wahrscheinlich ernsthafte, transparente Ursachenforschung betreiben und dann mal schauen, was bedeutet das jetzt in der Hinsicht. Also wenn ich mir bedenke, dass nach dem Plattenvinyl plötzlich Leute auch noch auf die Idee kommen, wieder Kassetten zu verwenden und gleichzeitig sogar Leute wieder die CD rausholen, Analogfotografie immer noch ein großes Thema ist, zum Beispiel, glaube ich, ist es einfach mehr denn je sehr spannend.
Jetzt bist du gerade weg auf einmal.
Hallo, 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 hier bin ich. Hallo, hallo, was ist passiert?
Es hat einmal Zisch gemacht und dann warst du weg.
Echt? Zack, zack.
Jetzt bist du wieder da.
Da bin ich wieder? Okay. Bis ja. Wann hast du was gehört? Ich hatte gerade die Lottozahlen angegeben. Ich kann sie nicht wiederholen, es tut mir leid. Das war eure Chance auf die Million. Nee, bis wann hast du mich gehört?
Den letzten Satz weiß ich nicht mehr ganz genau. Du warst dabei, darüber zu sinnieren, ob das noch standesgemäß ist, was das macht und dass die Fotopia auf einem Weg war.
Und da war ich dann raus. Okay, so sehr hörst du mir zu. Nein, also die Fotopia war meines Erachtens schon auf dem Weg, halt doch auch ein breites Publikum wieder so zu relativieren. Und dann habe ich ja darüber halt sinniert, einfach auch anhand des Beispiels, was wir hier gerade machen, wie sich Zeiten auch wirklich so verändert haben. Und lass uns jetzt nicht jetzt sofort das Gleiche über AI gerade schwadronieren, was ja für Fotografen auch ein sehr wichtiges, relevantes Thema ist. Ich glaube, Community oder Gemeinschaft zu finden bei etwas, was ja immer noch auf einem Grundprinzip basiert von höher, schneller, weiter, ich glaube, das ist das essentielle Thema. Weil wenn ich eine Sache zum Beispiel zur letzten Fotopia schon mal sagen kann, also was sich ja von dem Jahr davor ja ein bisschen bestätigt hat, und da auch ein bisschen analog zur Automobilindustrie, weißt du, es gibt viele Sachen, die schon ziemlich weit ausentwickelt worden sind für den ursprünglichen Gebrauch, der eigentlich gesucht worden ist. Also für mich stellt sich nicht mehr die Frage, analog oder digital, weil ich glaube, du kannst tolle Ergebnisse mit beiden erreichen. Das ist so eine Sache des persönlichen Gustos. Ich meine, letzten Endes sind Kameras und die Technik so gut, dass wir eher über die Manipulation, also so gesehen sogar das Verschlechtern des an sich perfekten Ergebnisses ja mehr diskutieren, weil nichts anderes ist ja quasi eine Bildbearbeitung. Sie ist ja mehr oder weniger das, was ja ursprünglich rauskam, auch mal halt zu zerstören. Das war immer so für mich so, was als Instagram mit seinen Filtern daherkam, als es da für 1 Milliarde an Meta verkauft worden ist, dachte ich so, es ist unfassbar, dass wie viel Geld du mittlerweile für so eine kleine Company, die aus 10 Menschen besteht, nicht mal profitabel ist und deren Hauptaufgabe, und das ist es ja, viele Leute haben ja Instagram auf der Filter wegen genutzt, einfach deine Bilder so zu zerstören. Du hast dann 10 Megapixel, super scharfes Bild, Dynamik, alles perfekt. Und dann so, ich mache einen Filter, sieht aus wie ein altes Bild, so, weißt du, ausgewaschen, das sieht scheiße aus, this is real. Also, wir leben halt im Wandel und ich glaube, wir müssen, ich glaube, von jedem Einzelnen von uns wird jetzt auch eher eingefordert, auch ein bisschen seine eigene Meinung, seinen eigenen Gusto so zu entwickeln, was ich ja grundlegend als Kreativer gut finde. Wirtschaftlich ist es wieder was anderes.
Ja, es ist kurios, weil ich mit einem Fotografen, der auch rund um Hamburg viel arbeitet, viel unterwegs ist und den ich über die Fotopia auch kennengelernt habe, Patrick Lipke heißt er, der ist auch so ein bisschen involviert gewesen in die Fotopia, was so Fotografen und deren Wünsche angeht. Und der
hat eine Sekunde, Patrick Lipke ist es. Also Patrick Lipke klingt ein bisschen wie so ein Pseudonym, wie so ein Künstlername von einem Paul Ripke. So, weißt du, ich will meine andere Arbeit präsentieren unter Patrick Lipke. Paul Ripke kennt jeder, aber Patrick Lipke ist was anderes.
Ja, ich glaube, dass Paul Ripke nicht ein Typ ist, der unter Synonymen arbeiten würde, weil er ja froh ist, dass er gesehen und gehört wird. Liebe Grüße gehen raus.
Ja.
Und das völlig zu Recht übrigens. Patrick Lipke ist Patrick Lipke, ohne dass ich weiß, ob es ein Synonym ist. Aber ich habe ihn so unter seinem Gesicht und seinem Namen kennengelernt. Und wir hatten nach der Fotopia 2023 einen längeren Austausch, so, weil er mal wissen wollte von mir, wie ich es empfunden habe. Und ich habe zum Beispiel ihm gesagt, mir hat es total gefallen, dass es wie so ein Klassentreffen war, dass man viele Leute getroffen hat, die ähnlich denken, die anders herangehen an die Dinge, wo man dann irgendwie auch inspiriert wird. Und das Thema Aussteller und so, das war gar nicht für mich im Vordergrund. Das war für mich eher so ein Happening irgendwie. Und habe dann aber auch zeitgleich gesagt, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, wie wenig die Fotopia als eigene Marke, als eigener Channel zum Beispiel bei Instagram darauf achtet, was die Leute, die dort unterwegs sind, was die posten und dass man das überhaupt gar nicht sieht und hört und teilt. Also es war für mich völlig überraschend, dass die Insta-Story der Fotopia im Prinzip nur aus Fotopia eigenem Content bestand, aber gar nicht irgendwie aus tollen Fotos von vielen tollen Hobby- und aber auch ambitionierten und auch vielleicht Profi-Fotografen. So, das habe ich gedacht, das ist irgendwie schwierig, weil wir erstellen ja alle da kostenlosen Content und freuen uns dann aber im Umkehrschluss, dass so eine Messe wie die Fotopia dann einen auch sieht. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, das finde ich irgendwie komisch. Das gehört für mich dazu, ohne dass ich da jetzt irgendwie total viel Wert drauf lege, dass ich da selbst gesehen werde. Aber ich habe gedacht, dadurch kannst du natürlich auch Kunden binden sozusagen an die Messe, an dieses Happening. Du schüttelst den Kopf?
Naja, ich bin so ein bisschen so hin und her, weil das sind ja so drei Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Also ich möchte mich da schon mal freimachen. Also ich bin ja nicht die Fotopia. Ich kann auch nur mutmaßen. Und ja, vielleicht ist es das, dass da man da auf dem Auge blind war. Ich glaube aber auch, also zumindest was ich ja auch mitbekommen habe, es war ja nicht so eine glatte Nummer. Also nach dem berechtigten Ende der Fotokina, auch das muss man ja auch mal ansprechen. Also ich fand, die Fotokina hatte, es war begründet, dass sie beendet ist, sage ich ganz offen und ehrlich. Also so von Anfang an, also ich weiß, dass es eine Traditionsmesse war, aber sogar für meine Generation war die Fotokina schon so ein bisschen drüber. Und hat es halt irgendwie auch versäumt, sich ein bisschen so an das neue Tempo so zu gewöhnen. Und dieses Machtvakuum auch auszugleichen, war ja nicht so ein einfaches. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein neuer Keyplayer oder die Messe unter einem anderen Namen oder einer anderen Geschäftsführung irgendwie weitergelaufen worden ist, sondern das haben sich ja parallel mehrere dazu ja auch also geäußert und auch bemüht, Alternativen zu schaffen. Also da gab es ja auch die Berlin Photo Week, die ja auch mehr oder weniger im Wettbewerb dazu stand. Und im Endeffekt hast du ja auch begrenzte Budgets auch bei den Herstellern, sei es jetzt nur wie die Hauptkamerahersteller, aber auch sonst so die Dritthersteller von Hardware und allem Pipapo, die haben ja auch nur begrenzte Budgets zur Verfügung, um so auf so einer Messe zu bestehen. Also das ist ja, du hast ja den Veranstalter einer Messe, dann hast du den Veranstaltungsort, also die Messe Hamburg macht ja Umsatz damit, dass Leute da reinkommen und da verweilen und eben halt ihre Standmieten bezahlen und ein Pipapo. Und das geht ja alles so im Laufe des Jahres ja auch ins Geld. Und da abzuwägen, was für ein Invest starte ich da ja? Und das hast du ja schon bei der Photo Week und Photopia gemerkt. Und jetzt auch mit der IFA, dass sich die Hersteller die Frage stellen, wo möchte ich auftreten und nicht? Wie ich es auch schon am Anfang auch erzählt habe, ich meine, es hat sich ja alles so ein bisschen so verändert. Also, was ich meine, ich bin noch aus der Generation, Sony war primär für mich halt der Hersteller vom Walkman. Sony war mal eine der coolsten Brands aller Zeiten. Und jetzt finde ich das sehr spannend, einfach mal so zu sehen, was ihre Produkte angeht. Ich habe immer noch Sony-Produkte in der Form, aber Sony ist für mich so als Generation Xer natürlich eine wertvolle Brand. Aber ihr Kameraportfolio zum Beispiel, da ist Sony für mich keine Love-Brand, was sehr faszinierend ist. Und Sony ist ja auch eben genauso dazwischen gespalten. Also ich glaube, Sony ist ja von allen für mich, sind sie halt ein Vollsortimentler. Das heißt also, am Ende des Tages können sie dir auch noch einen Fernseher verkaufen, was jetzt Fujifilm jetzt so nicht kann. Dann sind die auch alle miteinander verwoben. Also alle arbeiten sie ja irgendwo noch mit so zusammen. Und da zu wissen, wen spreche ich jetzt an? Den ambitionierten Fotografen, den Hochzeitsfotografen, den Kommentar, den Journalisten. Also das ist ja nicht mehr so klar. Und ich glaube, in der Hinsicht war die Fotopia zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, die das Geschäft, der Ansatz der Komplexität, den ich jetzt darstelle, beschäftigt, dass halt Social Media bei denen nicht so wichtig war. Für unser eins, die halt dem Bereich halt zu operieren, ist das natürlich fraglich. Aber ich glaube eben tatsächlich, weil Fotografie, da geht's ja auch gerade im Kontext von AI, redest du jetzt auch schon über Urheberrechtsverletzungen, über Videografie, wo auch der Einsatz von Musik ist, die jetzt rechtefrei, wo die aus einer rechtenfreien Library verwendet, kriegst du jetzt einen Strike, wirst du jetzt Phantom Band oder wie auch immer. Ich glaube, das sind dann so Sachen, die so kompliziert sind, wo der Output, glaube ich, für die Fotopia dann einfach nicht relevant war. Also ich versuche nur gerade diese Komplexität darzustellen. Vielleicht ist es wirklich so simpel, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht haben sie einfach nicht dran gedacht oder es ignoriert. Aber grundsätzlich ist das eben in der Realität einfach immer noch ein sehr schweres Unterfangen, gerade was Social Media angeht, gerade heutzutage, wo es halt so ein Business Case geworden ist, wo Leute mit Argusaugen genau drauf schauen. Und ich glaube, die einzige Kontrolle, die du haben kannst, ist halt, indem du gar nichts machst. Ob das dann aber die richtige Art und Weise ist, um Aufmerksamkeit zu generieren, steht dann wieder auf einem anderen Blatt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das der Grund war, warum die Fotopia jetzt ihre Tore schließt. Aber ich habe es so empfunden, dass da einfach kein Konzept hinterstand, was ihre Social Media Strategie angeht. Aber das ist nur das.
Aber das musste sich ja finden. Deswegen sagte ich auch am Anfang, ich glaube, dass eben die Fotopia gerade auf einem guten Weg war. Weil du musst erstmal eine Idee haben. Dann gibt es Leute so, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und dann stellen so, war ganz cool. Gucken wir uns nochmal an. Andere, die immer noch so ein bisschen so zögerlich sind. Weil ich glaube, wenn jetzt alle Hersteller von Anfang an gesagt hätten, wir sind mit dabei und auch so die Dritthersteller und so, ich glaube, dann wäre die Fotopia auch gesaved. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass da sehr viel Unsicherheiten mit dabei waren. Ich meine, wir hatten ja nicht nur Corona, wo du halt schon überhaupt über Konzepte, über Menschenansammlung nachdenken musstest. Dann gab es davor noch die Lieferengpässe, die dazugekommen sind. Jetzt ist auch noch so die Inflation mit dabei, wo jedes Unternehmen sich überlegt, so, wann bringen wir jetzt was irgendwie wie raus? Finden wir überhaupt eine Zielgruppe, die Interesse, aber auch halt so die Mittel hat, dann irgendwie auch in unsere Produkte zu investieren. Also ich glaube eben tatsächlich, dass der Wegfall der Fotopia dieses Jahr so Unternehmen wie Sony oder Fujifilm jetzt gerade nicht wirklich tangiert wird. Sony war ja immer so ein bisschen so, wir haben alles da. Die sind ja auch schon letztes Jahr ein bisschen mehr so zurückgefahren. Davor haben sie gesagt, so, wir sind es. Jetzt waren sie einfach nur so präsent. Und auch Fujifilm, also ich meine, die haben gerade so einen krassen Lauf, haben aber auch ihre eigenen Messen, die Fujikina und auch ihre Summits und so, die sich auch so etabliert haben. Also die brauchen per se jetzt nicht unbedingt die Messen als solches. Und da sind wir bei dem grundsätzlichen Problem, was eine Messe heutzutage hat, die Begründung dafür. Weil also Releases, Neuankündigungen und so weiter und so fort, das wird über das Internet schon so schneller transportiert. Und dann, wenn du eben wieder über die Kosten nachdenkst, so, weil du denkst immer so, ey, wie viele Leute rennen da mit dieser neuen Kamera rum und du würdest gerne eine haben, auch bezahlt, damit du überhaupt einen Zugang dazu hast, dann hast du halt etablierte Social Media. Vor allen Dingen auch, du hinterfragst dich ja mal selbst, warum sind die erfolgreicher als ich und wer sind die und ich habe noch nie von denen gehört und die haben so und so viele Follower und so weiter und so fort. Aber dann als Hersteller denkst du so, ey, wenn ich jedem eine Kamera halt gebe, und der berichtet darüber und freut sich, dass er darüber berichten kann und so. Summa summarum habe ich mir 20 Leute ausgesucht, 20 Kameras rausgehauen. Das im Gegenzug zu 4 Tagen Messe und dann noch Auf- und Abbau, Personal und so weiter und so fort. Habe ich vielleicht den besseren Deal gemacht. Weißt du, da sind wir wieder auch bei den Schwierigkeiten, die so eine Messe halt irgendwie auch mit sich bringt.
Ja, voll. Ich finde das zusammen mit dem, was du ganz vor ein paar Minuten gesagt hast, nämlich Love Brand. Ich glaube, der Ansatz ist heute gar nicht mehr, ich gehe auf die Messe und guck mir an, was eventuell meine nächste coole Kamera werden könnte, sondern ab einem bestimmten Moment sind wir Fotografen und Fotografinnen ja wahrscheinlich eh Team Fuji, Team Leica, Team Sony, Team whatever. Und dann gehe ich genauso wie du sagst eher zum Summit von Fujifilm als zu einer Messe, wo du alles kriegst, so wo so ein Gemischtwarenladen ist, wo dann auch über Akkus für Beleuchtung gesprochen wird, wo Kamerarucksäcke sind und sowas. Also ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch eine Entwicklung ist, dass viele Leute eine Love-Brand haben und dann dort wahrscheinlich auch sehr treu sind und dann lieber dort beobachten, was passiert, als auf einer Messe.
Absolut. Also ich meine, als wir uns kennengelernt haben, bin ich ja schon zum Team Fuji schon rübergegangen. Und du wirst es nicht glauben, aber ich bin so froh über diese Entscheidung aktuell. Hier, was sag mal. Also haben wir ja schon letztes Jahr hatten wir über die GFXS ja gesprochen. Das ist jetzt die 100er Mark II. Ist eine Umgewöhnung gewesen von der 100S, muss ich ehrlich zugeben. Aber desto mehr Zeit ich damit verbringe und das in Kombination mit der hier ist unfassbar.
Welche ist das? Die 6er oder die 5er?
Das ist die gängigste Frage. Wenn du die hast, ist die erste Frage, ist es die 6er? Und ich muss dann sagen, nein, es ist die 5er. Und ich bin dann in dieser Position, dass ich dann immer sage so, naja, also weißt du, also die 5er, die ist schon, also die reicht mir auch voll. Aber für das, was ich halt mache, und dann siehst du halt Bildstabilisator, 40 Megapixel, noch mehr rumcroppen, bessere Videofunktionen und so weiter. Ja, aber die 5er reicht mir vollkommen. Aber ich würde sie tauschen, wenn es geht. So, weißt du, also da sind wir wieder bei dem Thema. Weißt du, die Kamera ist jetzt 3 Jahre alt und die ist halt immer noch besser als so viele andere. Und ich glaube auch ausreichend für so viele Geschichten. Du kannst so gute Sachen damit nach wie vor machen. Würdest du mich jetzt ehrlich fragen, wenn jetzt einer sagt, würdest du jetzt tauschen gegen die 6? Natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich es einfach aus Prinzip machen. Aber das Krasse ist, die ist ja nicht schlechter geworden.
Genau so ist es.
Aber im Zusammenhang einfach auch so zu wissen, was du da transportierst. Weil ich bin ja aus dem Lumix-Universum hier rübergekommen. Und ich finde nach wie vor, dass ich schade finde, dass Lumix da so ist, wo sie halt sind. Weil Panasonic war für mich immer eine der Brands, die Innovation in dieses Game immer noch so vorangebracht hat und so weiter und so fort. Als sie dann so diesen massiven Schritt so zum Vollformat gemacht haben und dann so ein bisschen fühltest du dich so mit deiner Micro Four Thirds so ein bisschen so auf der Ablegebank. Das war so ein bisschen schwierig und das ist dann auch ein bisschen so die japanische Mentalität, die Panasonic quasi im Weg steht, weil die sind halt so, wir bauen ein gutes Produkt und das muss reichen. Und dann weißt du, nee, da gehört einfach mehr dazu. Du musst schon ein bisschen aggressiver sein. Und ich meine, das Lustige ist, der ganze Wettbewerb von Lumix ist ja ebenso japanisch und die machen ja auch ihr Ding. Ist ja so wie Canon, die für mich ja so eine komplette Benchmark-Company sind. Also das ist so, Canon hat ja auch das Problem. Canon ist ja für meine Generation noch so eine Kultmarke von Anno Dazumal. Heutzutage ist sie einfach mal eine praktikable Kamera. Wenn du irgendwas brauchst, die den Job erledigt, dann holst du dir eine Canon. Da kannst du nichts mit falsch machen. Aber so von der Designsprache her holt mich das nicht wirklich so ab. Aber ich weiß so, Canon ist so, wenn eine Kamera alles richtig machen soll an sich, dann ist es die Canon. Die haben halt Social Media so ein bisschen verpennt. Sie haben es auch immer so ein bisschen so falsch aufgesetzt. Sie dachten immer, wenn sie die 12-Jährigen irgendwo cachen, sind sie halt relevant. Statt einfach mal altersunabhängig sich die richtigen Leute einfach so zu holen mit den richtigen Ideen. Weil wir haben ja auch das Problem, dass viele Fotografen nur noch auf so einer Copy-Paste-Ebene sind. So, oh, das ist erfolgreich, das mache ich jetzt auch. Aber so dieses Ding so, ich mach's halt anders, weil ich es gerade gemacht habe und gerade gefühlt habe, so, und du einfach auf diese Journey mitgehst, da holst du dir andere Brands. Das ist das, weil ja immer noch Leica einfach mal davon halt lebt. So bei Leica ist es so, ich habe diesen Becher fotografiert, guck mal. Aber es ist unscharf. Ja, aber ist es nicht geil, wie unscharf das ist, so die Farben, so dieses Ding. Das ist das, was Leica bis heute kann. Leica hatte gerade einfach so das Problem, dass sie einfach zu fucking teuer sind. Die Q3, es gibt, keiner kann sagen, dass die Q3 eine scheiß Kamera ist. Die Q3 ist eine großartige Kamera, aber auch mit einem großartigen Preistag von 6.000 Euro. Da gibt es mittlerweile, wie ich es ja schon gesagt habe, von der Technik versiert hat, andere Kameras, die eine genauso gute Arbeit machen. Aber es ist nicht das gleiche Look and Feel. So eine Q3, so diese kleinen Details, wenn du halt irgendwie auf Makro schaltest, dieses ganze Klicken und so weiter. Und auch einfach so diese puristische Design an Herangehensweise, weil das ist ja das, was mich bei Sony immer frustriert hat. Sony war für mich ein bisschen irgendwie so, was Siemens für die Telefone damals war. So richtig, so hat einer gedacht, so und so muss das konstruiert werden. Da hast du halt ein Menü, wo du halt mehr Seiten hast als in der Bibel quasi. Und bei Leica war es halt einfach so, dass du deine drei Grundeinstellungen, klick, du arbeitest anders.
Ja.
Und das macht es halt aus. Und um das mal abzuschließen, was ich sehr, sehr über bei der Fuji-Community auch wirklich so zu schätzen weiß, was ich auch immer halt sage, ist jetzt unbezahlte Werbung. Aber ich finde tatsächlich von allen Communities, muss ich sagen, ist die Fuji-Community tatsächlich die entspannteste, offene. Und das merkst du alleine schon bei dieser Rezepturweitergabe, wie offen die Leute kein Problem haben, so, ey, ich habe das Bild so und so gemacht, hier sind meine Daten. Also keiner macht so auch so Gatekeeper, ich verstecke das, sondern die Leute sind wirklich, ey, das macht mir Spaß, ich hab dir bei, hab ein geiles Bild, finde ich halt schön. Ey, wie? Na hier, stell es so ein, ey, okay, haust du rein, viel Spaß. Das hast du bei den anderen Brands halt nicht so. Die anderen sind so, die anderen sind kacke, das sind die Besten, die so und so sind. Leica ist da ein bisschen sogar herausgenommen, weil die so ein bisschen so der Country Club sind, so weißt du, so Leica-Jünger wissen dann schon, das ist die und die, und dann gibt's halt so diese kleinen Zahlen, die den Unterschied machen. Das ist so discreet luxury in der Form, aber Fujifilm ist tatsächlich für mich so, wo die Community halt funktioniert. Und Sony hat halt den Vorteil, um die alle wirklich dargestellt zu haben, also bis auf Nikon noch. Sony ist tatsächlich so einfach so das beste Preis-Leistungs-Produkt. Du kriegst so gesehen keinen günstigeren Einstieg in das Vollformat und hast quasi alles so mit dabei. Da war Sony sehr aggressiv und sehr erfolgreich, alles halt abzubilden, was da irgendwo auch ist. Aber deswegen verstehe ich nicht, warum sie nach wie vor selbst noch keine Mittelformat rausgebracht haben. Wahrscheinlich, weil sie sich denken, wir wollen den Wettbewerb ja auch ein bisschen so, damit es aussieht, dass die anderen eine Chance haben. Und auch sowas wie eine RX1 oder so. Ich meine, das ist ja auch so ein kleiner Kultfaktor oder so, um diese eine Kamera, die ja auch sehr viel richtig schon damals gemacht hat. Und wenn man die nochmal neu auflegen würde, glaube ich, auch einen gewissen Markt finden würde. Aber ich glaube, Sony ist halt so groß in dem Kontext, dass sie sagen, ach, das ist so eine kleine Marge, das bringt für uns nicht, das können wir nicht hochskalieren, wir verkaufen lieber den ganzen anderen Kram. Also ich finde es schon sehr faszinierend, wie die einzelnen Unternehmen sich darstellen, aber Community-Level-mäßig glaube ich jetzt bei Fuji genau bei der richtigen angekommen zu sein.
Ja, sehr schön. Ja, kann ich nur unterstreichen und kurz einmal sagen, dass wir jetzt mehr Gear Talk hatten in Episode 83 als in allen anderen Episoden jemals zuvor. Nein, alles gut, alles gut. Ich finde zum Beispiel bei Fuji auch unglaublich cool, dass sie, wenn sie eine neue Kamera releasen, sich trotzdem noch um die vorhandenen Kameras kümmern, was Firmware-Updates zum Beispiel angeht. Das heißt also, meine X-T3, die ich hier rumliegen habe, oder die X-Pro3, die erfährt halt auch nochmal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie ein kleines Update, und dann gibt's Nuancen hier und Verbesserungen dort. Und das finde ich halt cool, dass man sagt, okay, der hat sich entschieden damals für die X-Pro3, nur weil es jetzt eine X-Pro4 gibt, demnächst vielleicht, heißt das nicht, dass wir ihn dahin schieben wollen, dass er sich die auch kauft, sondern wir gucken, dass auch seine Kamera bestmöglich weiterhin funktioniert. Und das finde ich ziemlich, ziemlich klug, muss ich sagen.
Ja, aber ich finde es faszinierend, wie die das halt tatsächlich auch mal hinbekommen. Eben, also, wie gesagt, so viel Gear-Talk finde ich das gar nicht, weil ich jetzt mit dir nicht wirklich sagen jetzt könnte, welcher Sensor das Beste ist. Also tatsächlich geht es mir mehr um dieses Verhältnis miteinander. Auch der Austausch von Recipe ist ja eher eine Social-Komponente, als jetzt wirklich eine Tech-Komponente. Und wo ich auch halt beschreibe, warum man ja auch mit etwas auch arbeitet. Weil ich meine, jeder kennt so die gängige Frage, was ist die beste Kamera? Und dann würde jeder ambitionierte Fotograf sagen, weil es auch clever ist, zu sagen, die du mit hast. Aber wenn es aber darum geht, sich zu entscheiden für einen und sie vor sich hat, sollte man dann wirklich eben, es geht um den Umgang. Und ich muss sagen, der Switch eben von Lumix auf Fuji war schon ein bisschen schwierig, weil ich ja über Jahre mich mit der Lumix und den Menüs halt so gut auskannte. Und da war es immer ein bisschen so frustrierend. Ah, warum geht denn das nicht? Und wenn du mal dieses gute Foto mit der Fuji hast, happy birthday. Aber wenn es dann irgendwie so um kleine Einstellung geht, wo du dann einmal nicht mehr weißt, wo das halt ist. Aber jetzt, wo ich mehr Zeit habe, mit denen umzugehen, weil ich die immer mit habe und wirklich so die dümmsten Fotos einfach mache. Und das ist, glaube ich, die beste Sache, die man machen kann. Rausgehen, einfach dumme Fotos machen. Perfekt. Und wo du gerade noch Fotos von mir machst, warte. ich finde es auch faszinierend, das hat Fuji anders als zum Beispiel Autohersteller. Also es ist schon faszinierend, dass zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist, aber bei Mercedes zum Beispiel, der AMG, du hast den C63 und du hast den E63. Der E63 performt besser als der C63, was physikalisch gar nicht möglich ist, weil die E-Klasse so viel schwerer ist, aber sie hat das gleiche Aggregat. Aber bei Mercedes denkt man sich, wenn du eine E-Klasse kaufst, dafür mindestens 10.000 bis 20.000 Euro mehr ausgibst, willst du auch das Gefühl haben, das bessere Auto zu haben. Obgleich du ja ein leichteres Fahrzeug hast, demzufolge bessere Performance liefern könntest, mit derselben Leistung, die du drin hast. Aber das wird von Mercedes so gehalten, so von wegen, du sollst dich wohler fühlen. Fuji sagt einfach, hier ist die neue Kamera, die kann das, was sie davor auch konnte und noch mehr. Und du kannst dich nicht schlecht fühlen und sagen so, ja, aber die war jetzt viel billiger. Das ist ja wie mit der H2, wo ich auch die Frage hatte, H2 oder H2S? Und dann auch wieder so, aber die H2S kostet 500 Euro mehr, die ist auch schneller, hat allerdings nicht diese 40 Megapixel und so weiter und so fort. Ich fotografiemäßig habe gesagt, so 40 Megapixel macht für mich mehr Sinn. Und dabei ist es ja wirklich von der Bildqualität, nimmt sich das nicht viel. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich doch die S nehmen müssen, aber es ist okay. Ja.
Ich habe mir hier gerade die H2 habe ich dir gerade gezeigt. Die habe ich nämlich heute leihweise, weil ich heute Abend wieder Basketball in Bonn fotografiere. Und ich hätte tatsächlich gerne lieber die S, aber...
Die schneller ist natürlich. Dafür macht es vollkommen Sinn. Aber für mich, also ich finde ja eben tatsächlich Sportfotografie, und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo bin ich denn als ambitionierter Fotograf? Für Sportfotografie musst du das Handwerk verstehen, weil sie muss halt reliable sein. Und ich bin ja mehr so ein Fan so von Streetfotografie als solches. Ich mag mehr so das Cineastische. Und das holt mich einfach total ab. Und das ist dann auch wirklich so, sich so in diesem Bild zu verlieren und da so selbst nochmal die Details zu entdecken, die man selbst nicht gesehen hat und so. Das ist halt so meins. Und dafür liebe ich halt auch manchmal, wenn Kameras auch so ihre kleinen Problemchen haben, dass du über diese Problemchen stolperst und das Spiel damit. Das finde ich dann faszinierend. Aber bei Sportfotografie, wir brauchen 3 Bilder von dem und dem und du kannst sie nicht abliefern, dann hast du ein Problem.
Genauso ist es. Ich bin gespannt. Ich werde berichten, wie es war heute Abend. Und jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Und es war, nein, super kurzweilig, total schön. Ich liebe es, wenn sich Gespräche entwickeln. Wir haben ein grobes Skript hier liegen, über was wir eigentlich sprechen wollen oder wollten. Und dass wir die News, die jetzt keine News mehr ist, so, ja, diskutieren, freut mich sehr. Und ich bin gespannt, ob es irgendwie noch irgendwelche Fototage, Anschlussmessen, andere Ausstellungskonzepte gibt. Denn ich meine, wir beide machen mit Ringfoto, Vogtländer irgendwie auch gemeinsame Sache. Und das ist dann ja schon auch ein Klassentreffen dort auch wieder. Ne? Also ich habe zum Beispiel Sabrina, mit der ich seit 4 Jahren zusammenarbeite, seitdem es diesen Podcast gibt, die habe ich das allererste Mal auf der Fotopia tatsächlich in echt getroffen. So, und das war einfach richtig, richtig schön, muss ich sagen.
Ja, also Sabrina ist auch richtig crazy. Das mag ich auch und das brauche es ja auch. Also im Endeffekt, wir sind ja da irgendwo bei Nürnberg. Das brauche es auch. Absolut. Aber ich meine, es gibt auch so ein paar Internas, also die jetzt nicht mit Vogtländer zu tun haben, auch was halt so das Auftreten von bestimmten Unternehmen eben bei der Messe angeht, wo ich dann denke, so, kann man besser machen. Aber Ich glaube, was halt wichtig ist, ist halt nach wie vor, dass du einen Ort hast, wo du Fotografie auch in der Form auch besser verstehst, dass du das auch mehr so gewährleisten kannst. Das ist ja bei der Musik genauso. Viele Leute, ich glaube gar nicht mal, dass es halt so eine Frage von Soundqualität ist, aber glaube ich, Leute wollen wieder so ein bisschen mehr so Kontrolle über bestimmte Sachen auch wirklich haben, also sich nicht stressen müssen, weil ich finde Streaming-Services, was Musik angeht, teilweise schon ein bisschen so schwierig, weil früher konntest du ein innigeres Verhältnis zu deinem Mixtape machen. Also ich rede jetzt wirklich noch, wo du eine Kassette hattest, wo du 90 Minuten, 120 Minuten hattest und auch ein anderes Verhältnis dazu hast. Ich finde zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich die GFX gerade so krass feiere, ist, ich zeichne dann die Bilder auch in RAW auf. Und auch wenn ich da jetzt einen 512er Karte drin habe und so, weißt du, du bist trotzdem begrenzt. Es ist immer noch günstiger als Analogfotografie, aber du weißt, du kannst dich so klick, 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 klick machen, so wie Leute das mittlerweile mit dem Handy machen. Kennst du das? Du gibst halt Leuten, ey, kannst du mal ein Foto von uns machen? Die safety-mäßig machen dann irgendwie so 30. Und ich finde es immer furchtbar, aus diesen 30 dann eins aussuchen zu müssen. Dann finde ich es lieber besser, nur 3 Bilder gemacht zu haben. Und sogar wenn 3 Bilder davon scheiße sind, sage ich so, ja, better luck next time, muss ich mich nächstes Mal besser fokussieren. Das finde ich dann wirklich angenehm. Deswegen liebe ich gerade die GFX. Die ist für mich ja genau das perfekte, die perfekte Balance zwischen was Hightech-mäßig so vorangeht und sogar plötzlich Video habe ich jetzt für mich entdeckt, wo ich einfach denke, ey, das ist unfassbar, was sie auf einfachster Weise in Full HD einfach mal so am Bild rauskommt, was mir von der Ästhetik vollkommen reicht. Und jetzt denke ich schon so über kreative Wege nach, muss da noch mit dem Objektiv ein bisschen so arbeiten. Das macht mir halt richtig Spaß. Und da muss man aber wissen, vielen Leuten reicht das Handy. Das muss man auch wissen. Aber was Fotografie in der Summe bedeutet, da würde ich mir sowas wünschen, so wie wir es ja auch gerade bei Sky Deutschland ja mit dem Format auf YouTube ja versuchen, weil man festgestellt hat, Daten alleine sind scheißegal. Du kannst ja noch so viele Charts und Moiré-Effekt da, dies und jenes. Die Anwendung ist halt wichtig, der Spaß damit, das, was die Leute miteinander verbinden, wie das du ja gesagt hast, was das Klassentreffen angeht. So eine Räume müssen halt einfach geschaffen werden. Und da mit so einer Global Corporate Identity, die halt die Hersteller da irgendwo so vorantreiben, aber dann irgendwie selten sich auf die lokalen Umstände hingehen, wo es dann nur noch um, wie groß ist die Reichweite vom Entsprechenden und so, hast du zunehmend halt ein Problem. Und ich bin halt gespannt. Also Fujikina, die jetzt noch nicht stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, freue ich mich sehr drauf. Also da wird es auch Sachen geben, wo ich dann so ein bisschen so, schon ein bisschen lustig, naja, ein bisschen outdated, aber diesen Mix, darauf freue ich mich halt schon sehr. Und es bleibt spannend, ob es so eine Messen in der Form auch noch zugänglich für alle geben kann oder sollte. Ich weiß es nicht.
Ja, ich finde den Vergleich, den du angestellt hast mit der Musik und dem Mixtape und gleichermaßen dann mit dem Erarbeiten und sich reduzieren, super spannend. Also ich bin ja auch noch die Generation, dass ich eine Schallplatte auflege. Und das ist ja eine sehr bewusste Sache, dass man sagt, ich möchte jetzt diese Seite dieser Schallplatte hören und dann hört man diese Musik so. Und ähnlich macht man es ja zum Beispiel eben dann auch mit Analogfotografie oder du jetzt mit reduzierter Speicherkapazität in deiner Kamera, dass man eben weiß, was man dort macht und dann darauf auch fokussiert ist und sich darauf konzentriert und sich darauf auch freut, dann das entweder zu erfahren oder damit zu arbeiten. Also ich erzähle, die Leute, die den Podcast hören, wissen das. Die Geschichte mit meiner X-Pro3 und dem Vogtländer-Objektiv war damals für mich mindblowing, wird man dann jetzt in Neudeutsch sagen. So, es war für mich fantastisch, weil die Kamera hat ja hinten ein zugeklapptes Display und ich hatte Single-Shot-Modus und eine manuelle Linse und es fühlte sich an, dass ich einfach in dem Moment bin. Ich habe ein Foto gemacht und gar nicht aufs Display geguckt und dann habe ich ein nächstes Foto gemacht und irgendwann habe ich dann mir die Bilder später abends angeguckt und wenn dann 2-3 Fotos nicht im Fokus waren, dann war mir das egal, weil ich einfach so im Moment war und es so sehr geliebt habe, mit dieser Kamera zu arbeiten. Muss auch nicht jeder, ne? Jeder Jack ist anders und viele Leute machen es gerne dann eben mit Burst Mode und dann suchen sich das beste Foto raus. Viele Leute haben die Canon als Arbeitstier, machen genau das und müssen abliefern. Auch das ist cool, aber für mich ist es einfach, wenn ich fotografieren gehe, das Fotografieren Willen, dann freue ich mich einfach darüber, im Moment zu sein und mit der Kamera zu arbeiten.
Das Ding ist halt, bei mir hat meine Liebe zu Canon hatte, ist mit der hier geendet.
Ist das die Mui?
Nee, das ist eine Ixos 310 HS. Ich hatte davor noch so eine kleine. Die auch irgendwo rumliegen? Nee. Und die hatte ich keine Woche und dann ist sie halt hier schon vorne einfach mal kaputt gegangen.
Ah, okay.
Und dann dachte ich halt so, das ist halt irgendwie so für mich halt irgendwie aus Schrott. Und komischerweise bei Canon habe ich jetzt momentan eher so Interesse. Ich finde bei denen 3D-Videografie finde ich gerade sehr spannend. Also so, ich bin jetzt auch mal gespannt, jetzt irgendwie halbwegs ist jetzt die R1 Mark II irgendwo auch angekündigt worden und so weiter. Und du wirst lachen. Aber Bock, mit einer Canon mal eine Weile zu fotografieren, habe ich tatsächlich durch das letzte RF-Objektiv von Funkländer bekommen. Weil es ist, da sind wir wieder bei dem Thema, bei diesem Look and Feel. Es fühlt sich halt einfach so geil, einfach so damit rumzuspielen. Es ist halt wie es gibt da so diese Stressbälle oder was auch immer, irgendwas, was deine Hände halt beschäftigt.
Ja.
Und ich finde halt so diese Struktur auf diesem Objektiv und auch, dass es halt so analog fährt und so, das hat schon was. Also ich würde bei Sportfotografie würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden, aber einfach nur so ein bisschen so dieses Rumspielen damit und das finde ich irgendwie schon so ein bisschen geil. Im Übrigen, es ist aber tatsächlich komischerweise durch die GFX, die 100S, dass ich überhaupt mehr anfange, über den Sucher zu schauen. Weil bei Lumix, bei der GH, habe ich ja diesen Schwenk-Display ja gefeiert. Weißt du, wo alle so, Schwenk-Display ist ja kacke, hat nichts mit Fotografie zu tun. Jetzt machen sie es, jeder namhafte Hersteller hat so ein schwenkbares Display irgendwo bei sich. Da sind wir wieder bei dem, was halt, wo Lumix halt einfach seiner Zeit voraus war. Also ich bin ja von der Leica M9, ich hatte mal die D200 von Nikon, hat mir da nicht so zugesagt, weil die mir zu professionell war. Und dann wollte ich halt wieder so basic, also von diesen Canon Ixos, bin dann rüber zur Leica M9, habe mich da reinschwatzen lassen von einem Kumpel, der Fotograf ist, ohne dass ich wusste, wie teuer die Dinger sind. Also ich habe mir sagen lassen, für meine M9, weil die noch den alten Sensor hat, würde ich sogar noch einen guten Kurs bekommen. Also eigentlich, wenn ich die jetzt auch verkaufe, dann nicht verkehrt. Und irgendwann wollte ich aber auch Videografie, so wo die Canon 5D gerade dann so im Kommen war, dachte ich so, naja, es muss dann günstig, jetzt habe ich schon so viel Geld für die Leica ausgegeben, ich brauche eine günstige Variante. Und dann war damals schon die GH2, so Talk of the Town, weil halt die ganzen Nerds sich ja mit diesen ganzen Hacks da so schon irgendwie auseinandergesetzt hatten und die einfach unfassbar gute Qualität irgendwo auch abgeliefert hat. Und dann habe ich mich da ein bisschen so reingefuchst, dann war schon so die GH3 so am Horizont und seitdem war ich halt so hooked und dann war Lumix halt so meine Brand auch, weil ich genau auch mit diesen ganzen, hier diese Leica-Objektive und so, das war zum Beispiel lange Zeit, und ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsobjektive, das ist noch die Mark I, die gibt's jetzt auch noch mal in hochwertiger oder so, weil so diese Wissenschaft aus Bildschärfe und Farbe und so weiter, was ja so jedem dann persönlich dann irgendwo anspricht, war bei der einfach so perfekt. Und das hat eine lange Zeit gedauert, bis ich was anderes gefunden hatte. Und mit Fuji, ich hatte mir die allererste X100 geholt, fand die ganz geil. Irgendwann wurde die natürlich ein bisschen so langsam. Und dann hatte ich mir eine F geholt und die hatte so diesen einen Defekt. Und dann war ich halt so ein bisschen angepisst, aber fand die irgendwie immer noch geil. Und irgendwie fing ich dann mit der H2 an, die auch dann erst mehr Spaß gemacht hatte. Ich glaube, ich würde Leuten eher zu einer XT raten, die mit einer X100 zu spielen, weil du einfach so manuell da so viel reinmanövrieren kannst, dass es halt irgendwo auch Spaß macht. Und so kam ich dann, aber trotzdem die H2, seitdem ich dann das erste Funkländer-Objektiv hatte, hat es wieder mehr Sinn für mich gemacht, weil ich da wieder so haptisch mitarbeiten konnte. Aber seit der GFX benutze ich halt wie so einen riesen Tuschkasten mit seinen ganzen Möglichkeiten und seitdem benutze ich auch eher den Sucher. Ist ganz komisch, warum sich das so entwickelt hat. Die erste Kamera, die ich prinzipiell nur über den Sucher bediene.
Wollen wir versuchen, einmal das Thema ein bisschen zu wechseln? Mir fällt gerade kein...
Natürlich, also Spring Break war damals ganz geil. Achso, nee, was?
Kein galanter Übergang ein, außer dass du vorhin schon mal Musik angesprochen hast und wir über Vinyl gesprochen haben. Und da sind wir nämlich beim eigentlichen Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Du hast ja in deiner eigenen Vorstellung schon gesagt, dass du 11 Jahre bei MTV warst und ich habe dich neulich, das ist auch schon wieder ein bisschen her, im Morgenmagazin bei den Kollegen vom ZDF gesehen und dort hast du über Hip-Hop gesprochen.
Korrekt.
So, was Hip-Hop...
Ist dieser Trend aus Amerika.
Ja, genau. Das ganz neue Ding haben sie sich von Deutschland abgeguckt, glaube ich, ne? Von den ganzen deutschen...
Ja.
Flares und wie sie alle heißen, Fantafier.
Ja. Ich wollte mit dir über Hip-Hop und Fotografie sprechen und wollte direkt mal oder werde direkt mal die Frage stellen, was haben denn Hip-Hop und Fotografie für dich gemein? Also gibt's da Anknüpfungspunkte? Warum könnte Fotografie im Hip-Hop, in der Hip-Hop-Geschichte vielleicht auch irgendwie wichtig gewesen sein?
Also gemein haben sie nichts. Also als solches, jetzt nicht so, dass ich sage, grundlegend Fotografie und Hip-Hop. Weil Fotos sind ja auch nur ein Medium. Das heißt, du kannst es ja für alles verwenden. Als ich jetzt mal so durchgegangen bin, wie ich die einzelnen Unternehmen ja wahrnehme, hat es ja auch was mit den Anwendungsfällen zu tun, wo man dann so die richtige Kamera für findet. Aber definitiv, weil ja Hip-Hop auch, also wie gesagt, 50 Jahre, da sind schon ein paar, das sind nach TikTok-Jahren, so wie runde Jahre, sind das eigentlich gefühlt 5000 Jahre. Aber ich würde einfach mal sagen, es gibt unfassbar viele Fotodokumente, die genau für diese Zeit und Umfang sprechen, die immer noch zugänglich sind. Also hier habe ich jetzt, bei denen würde es ja auch gleich dann ansprechen, ob es jetzt so ein Back in the Days hier von Jamel Shahbaz Umfang ist. Also hier mal so nebenbei auch nochmal hier inklusive hier.
Oh, mit Widmung?
Widmung von 2002. So lange ist es schon in meinem Besitz und der hat ja auch noch, da finde ich es halt zum Beispiel auch mega gut, dass er anlässlich des 50-jährigen Jubiläums natürlich auch in diesem Jay-Z-Haus er quasi auch eine Ausstellung bekommen hat und so, also die wirklich so diese Kultur auch vorantreiben. Es ist eine Straßenkultur, es ist halt eine Underground-Kultur gewesen damals, wo Underground einfach noch Underground war. Underground warst du, weil du nicht promotet wurdest oder keinen Zugang einfach zu Massenmedien hattest, so wie das heute der Fall ist. Das Buch gab es dann natürlich auch noch. Und du konntest natürlich über diese ganzen Bilder quasi, wurde dir auch halt einfach so vermittelt, was du halt im Fernsehen nicht mitbekommen hast, was so diese einzelnen Geschichten angeht. Und das sind halt einfach, ey, das ist einfach geile Zeitdokumente.
Ja.
Da ist einfach alles richtig vom Style her, von der Attitude. Und vor allem keiner davon denkt gerade drüber nach, was seine Schoko-Seite ist, um bei Instagram entsprechend Follower zu bekommen, sondern die Fotodokumente aus der Zeit sind für mich sehr wertvoll, weil sie auch einen sehr ursprünglichen Vibe auch darstellen. Wer auch ganz weit vorne war natürlich auch Martha Cooper. Martha Cooper war eine von denen, die auch eben tatsächlich diese Kultur verstanden hat, die Menschen verstanden hat und sie auch so dargestellt hat. Und das gehört ja für mich ja zur Fotografie nach wie vor zu. Also ein gewisses, also entweder eine Kühnheit oder Vertrauen. Das sind so die beiden Elemente für richtig gute Fotos. Kühnheit ist so, ich mach's einfach, I don't give a fuck und zieh's durch. Oder halt Empathie ist, dass du halt so ein Vertrauensverhältnis aufgibst, weil auch das ist ja so eine philosophische Frage. So im Englischen dieses take or make a picture. Ist es ja so, you take a picture, aber gleichzeitig gibt dir jemand dieses Bild. Also diese Möglichkeit, miteinander im Gespräch zu sein, das ist ja das, was die Kamera ja für mich irgendwo auch einfängt. Es sei denn, du musst halt einen Tatort irgendwie fotografieren und dann musst du dafür sorgen, dass alles erkenntlich in den mehreren Winkeln ist und so weiter und so fort. Aber so reine Fotografie in der Form, das ist das, was da zusammenhängt. Also diese, siehst du ja, ich bin da immer noch ein Fan von, bin da schon so ein bisschen romantisch veranlagt, was das Thema angeht.
Es ist super spannend, weil ich in unserem Skript habe ich genau die Bücher, die du gerade in die Kamera gehalten hast, aufgeschrieben in meiner.
Und das hast du mir erst vor wenigen Stunden erst zugeschickt. Also
ja, genau.
Und dann gehe ich noch mal schnell zu Amazon und bestell die mal. Die sind tatsächlich, wie du ja sehen konntest, schon seit Jahren in meinem Besitz.
Ja. Ja, und ey, du hättest dich auch gar nicht vorbereiten können, weil ich dir gestern Abend erst geschrieben habe, hey, hast du Bock auf einen Podcast? Und du gesagt hast, ja, let's do this. Also insofern ist das alles relativ spontan. Aber ich finde gerade diese Zeitdokumente, die du da gerade auch in die Kamera gehalten hast. Wir haben einen dicken Wagen gesehen, auf dem Hip-Hop...
Sag kein dicker Wagen.
Nee, was war das denn? Ich hab's nicht ganz...
Es ist nicht so wie heute, wo du denkst, so Maybach und so. Das waren einfach handelsübliche Fahrzeuge. Also das ist dann so, als würdest du mit deinem Opel da irgendwo performen. Auch hier, warte mal, hier habe ich zum Beispiel gleich auch eins. Da sind sie auf einer Honda. Jetzt wäre das halt so ein Ding, wo du denkst, oh, das ist ein Klassiker und so weiter. Aber das war halt die günstige Maschine, die du damals halt kaufen konntest.
Ja.
Für wenig Geld. Ohne, dass du da Sicherheitsparameter drin hast, wo du noch einen Aufpreis zahlen musst. Irgendwie, und auch, warte mal, wenn ich das mit dem Auto gleich nochmal finden sollte. Nee, das waren, vieles von dem war ja damals ursprünglich. Heutzutage weiß man, dass du die Sachen für viel Geld bekommst, deswegen wirken sie so teuer. Aber für mich ist es halt einfach mal noch so ursprünglich. Das ist so wie, ey, ich musste damals noch für einen Adidas Superstar, damals, wir reden jetzt auch um die 2000er-Wende, weil ich die irgendwie noch als Kind immer noch gefeiert habe, wollte ich die halt immer noch haben. Und damals gab's die noch nicht mal in Deutschland. Adidas hat in Deutschland nicht Superstars in ganz weiß und ganz schwarz verkauft. Die habe ich mir dann in L.A. gekauft für $60, weil es halt einfach so ein Standardschuh ist, so hier kannst du dir so bei Kick quasi halt irgendwo auch kaufen. Und jetzt musst du für denselben Schuh all white dann plötzlich 140, 160 Euro bezahlen, weil es halt einfach ein Modeinstrument ist. So in dem Kontext musst du das sehen. Und auch da diese ganzen Lederjacken und so weiter und so fort, das war alles überschaubar. Da siehst du, was auch halt interessant von der Bildsprache ist, keiner mit einem Balenciaga oder ich muss dir die Marke umhauen, sondern es sind einfach tatsächlich einfach Outfits, die Menschen da ausgemacht haben, beziehungsweise die Menschen, die Outfits definiert haben und nicht so wie heute viele Leute halt über eine Marke versuchen, sich zu definieren. Das ist schon etwas, was ich wahrnehme.
Das ist ja auch die Entstehung sozusagen dieser ganzen Subkultur, dass die Leute einfach das gemacht haben, was sie machen wollten und vor allem aber auch was in ihren Möglichkeiten waren, ne? Dann hatten sie halt nur den einen Hoodie und den haben sie angezogen und dann irgendwann kam eine Welle daraus, haben gesagt, ah, der hat den Hoodie an und dann
mit dem Mix, wie mit der GFX so. Manchmal ist eine Beschränkung auch hilfreich, weil sie dir eher hilft, dich ja zu fokussieren.
Ja. Ich finde, was du gerade auch gesagt hast mit Make und Take und vor allem auch dieser Gedanke mit Street Photography, all das, was du jetzt da gerade erzählt hast, was die Bücher angeht zum Beispiel, was so Zeitdokumente angeht. Wenn wir an die Fotografie denken, wie sie dort entstanden ist, dann sind das ja alles quasi Street-Fotos. Das sind ja keine Porträt- oder People-Fotos, wo dann ein Fotograf hingegangen ist und gesagt hat, wow, komm, lass uns jetzt mal das und machen, sondern das sind ja im Prinzip dokumentarische oder zeitdokumentarische Bilder, die einfach diese Kultur festgehalten haben, oder?
Ah, absolut. Ich meine, es ist halt so lustig, wie sich Trends halt einfach mal so durchsetzen. Also eine Zeit lang, wenn du ein Handy hattest, warst du so ein Hippie, so ein Snob. Wenn du dann noch so ein Headset hast, dann warst du noch ein Wichtigtuer heutzutage, ist das Selbstverständlichste, ein Smartphone zu haben oder überhaupt ein Mobiltelefon oder auch mit dem Headset zu telefonieren, das ist jetzt kein Hexenwerk mehr. Und auch so bei der Fotografie, ich meine, da muss man ja auch mal so auch viele Influencer auf den Schutz nehmen, die am Anfang noch so diese Selfie-Kultur halt irgendwie zelebriert haben. Und Selfie-Kultur gab es in unserer Geschichte schon immer. Also es gibt ja genügend Selbstporträts, die auch in der bildenden Kunst ja quasi auch vorgekommen sind, um etwas eine Momentaufnahme quasi darzustellen, bloß mit etwas schwierigeren Mitteln. Und heutzutage bist du erstaunt, wenn du dann plötzlich so eine 70-Jährige siehst, die dann unbedingt dann auf einer Party dann so ein Selfie von sich machen muss. Und auch in diese, wie ich es dann immer so gerne nenne, danach dann immer diese klassische Selfie-Depression verfällt. Kennst du diese Selfie-Depression?
Nee, erzähl mal.
Selfie-Depression ist ganz einfach. Du hast immer so Leute, die immer so ein Foto machen, also und dann in dem Augenblick schon, wo sie das Foto gemacht haben, schon so in dieses Menü gehen und sich dann überlegen, wie kann ich es arbeiten, welche Filter und so richtig in diesem Gesicht siehst.
Ja.
Und das ist einfach so Selfie-Depression. Und schlimm ist dann immer, wenn da so Paare bei sind und die eine dann irgendwie meistens dann eben Frauen, die den Typen dann nochmal sagen, nein, du musst noch ein Tour, mach mal dies und jenes. Und der Typ auch gar nicht mehr diskutiert, der das schon so oft durchmacht, dass er nur schon. Das ist dann. Dann denke ich mir so, das nimmt irgendwie so den Spaß auch einfach mal so weg. Das finde ich halt schade.
Ich mache gerade noch mal ein Foto von dir
und den beiden Dudes hier.
Ah. Wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen noch bebildern.
Das ist übrigens ein reiner Audio-Podcast. Also das, was du da in die Kameras zeigst, das sehen die Leute nicht.
Keiner hat meine Dickpics gerade gesehen, schade.
Nee.
Also, um das nochmal groß zu schreiben, es sind Dickpics ohne Bildbearbeitung. Sie wirken wirklich gigantisch, weil, ja, wir moderieren auch gerade, für die es jetzt, wie gesagt, nur hören, was die meisten nicht sehen. Ich bin gerade in einem Atelier, wo ein großes Dickpic auf White Wall mit Museumsqualität geprintet worden sind. Und die Details sind unfassbar. Sie sind auch, also gleich daneben ist ein kleines, das ist ein bisschen unscharf mit einer Leica, aber die Farbgebung, der Farbverlauf, unbeschreiblich.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür einen Strike bekommen hier, unseren allerersten im Podcast.
Ich habe kein Schimpfwort benutzt.
Das stimmt, das ist richtig. Wenn wir nochmal jetzt auf Street Photography und die Bewegung damals kommen. Wann glaubst du, gab es diesen Shift, dass von der Street Photography so ein bisschen abgegangen wurde hin zu, jetzt pose ich, jetzt habe ich es geschafft, jetzt zeige ich meine Goldkette, jetzt ist das nächste Albumcover einfach das Wichtigste. Jetzt will ich den Leuten zeigen, was ich habe.
Nee, also dieses Zeigen, was ich habe, das war ja schon immer da. Also ich meine, die Leute posen ja auch schon. Also so, also das, dieses, also man muss ja auch wirklich unterscheiden, was halt so Street-Fotografie angeht. So die konventionelle war ja wirklich, damals hast du dir keinen Kopf gemacht. Damals war aber auch Fotografie nicht so ein Allgemeingut. Also, oh Gott, wie bringe ich das jetzt irgendwo rein, ohne dass es gleich so kontrovers wird? Aber es ist ja erstaunlich, wie viel Film-Videomaterial es von dem Führer gibt. Weil eben tatsächlich Eva Braun ja auch halt auch passionierte Filmerin war und auch Farbfilm schon etwas sehr Spezielles war, aber sie hat trotzdem so draufgehauen hat und so. Und du merkst ja auch, dass die Leute sehr, sehr natürlich reagieren, weil sie nicht das Bewusstsein hatten, so wie es jetzt der Fall ist, das, was hier aufgezeichnet wird, kriegt dann auch eine Außenwirkung. Also gerade so die Nazi-Zeit, die wussten ja, wie man auch inszeniert. Also da wurden ja auch wurde ja großes Theater draus gemacht, weil man ja einfach auch wusste, weil man so einen Sendeauftrag hatte und auch dieses umstrittene Thema Leni Riefenstahl und so, wo obgleich halt ihre Olympia-Filme eine unfassbare Ästhetik haben, war das natürlich auch ein bisschen so schwierig, so darf ich es schön finden, weil eigentlich soll es ja so diese arische Rasse irgendwo darstellen und so weiter und so fort. Das ist in der Summe schon halt sehr schwierig und zeigt ja auch halt irgendwie, dass vieles davon ja auch wirklich aus einer sehr privilegierten Position ja auch eher so kam. Und irgendwann waren auch Filmkameras auch etwas erschwinglicher, so wie es dann in den 80ern war, wo die Leute dann also nicht mit dem Anschaffungspreis, den du heute hast. Also ich glaube eben tatsächlich, das ist auch ein Problem, was der Fotografie heutzutage hat, dass teilweise Hardware so teuer geworden ist, weil ja auch Unternehmen sehen müssen, wie können wir unser Unternehmen profitabel halt gestalten, weil durch das Handy ja dieser Segment der kleinen Bildkameras, ja, also diese Mini-Bildkameras ja irgendwie verschwunden ist. Und jetzt durch das Handy wir so ein Massenmedium haben und jeder ja potenziell ja auch ahnt, was es darstellt. Also es könnte deine Karriere ruinieren, es könnte dich kompromittieren. Du musst halt aufpassen, was im Hintergrund ist, was du anhast, dass du nicht so ein sleepy Gesicht hast. Und dann gibt es jetzt auch noch immer diese ganzen Gesetzesvorlagen. Also ich bin tatsächlich übergegangen, bei Street-Fotografie habe ich mich auch in diese Ästhetik gewohnt, auch Leute von hinten zu fotografieren. Weil du dann nicht die Debatte damit hast, ob du jemanden bloßstellst oder halt nicht. Also das verändert es schon. Und das ist ja auch etwas, was es ja bei Hip-Hop ja auch gab. Also dass am Anfang, wo noch nicht geklärt, also es gab zwar Themen zum Thema Urheberrecht, aber es war nie so detailliert, zum Beispiel was das Samplen angeht. Wenn eine Sache bei Hip-Hop ein großes Thema war, war es das Samplen, weil du ja mit so Segmenten draus gearbeitet hast. Und dann musste auch die Gesetzeslage neu definiert werden. Und seitdem wurden dann weniger Samples benutzt, da hast du halt irgendwie so ein paar dilettantische, da gab es irgendwie so Flächenmusik, die sehr einfach gehalten ist mit den einfachsten Mitteln, die auch einen gewissen Vibe hatten, so ein gewisses Feeling. Und bei der Fotografie ist es, glaube ich, wenn du mal bedenkst, dass in Amerika das FBI viele Fälle durch Social Media klärt, weil manche Leute so ein Mitteilungsbedürfnis irgendwo ihres Daseins haben, das habe ich, das sollte ich, Kram und Co. Dass Gerichtsprozesse auch in vielerlei Hinsicht auch meistens dann über Social Media, ja, aber wenn sie doch kein Geld haben, Unterhalt, dies und jenes, warum sind sie da in Rimini? Und dann kommt dann so die Story, ja, aber das ist ja alles Image, das gehört da so dazu. Ich glaube, den Fall gibt es ja sogar jetzt gerade mit ApoRed oder wie auch immer der irgendwo heißt, der in Dubai irgendwo arbeitet, der jetzt irgendwie schuldig gesprochen worden ist für sexuelle Belästigung und so weiter und so fort, dann aber sich als insolvent angemeldet hat und dann musste irgendwie sein Anwalt irgendwo machen, ja, aber das, was er da repräsentiert in diesen Videos, dass er in Dubai ist, dicke Autos und so, gehört alles so zum Image so mit dazu. Also Medien als Waffe ist mittlerweile, glaube ich, so das Problem, dass diese Unbeschwertheit, die gibt es halt nicht mehr. Das siehst du ja da, auf den Fotos, das ist ja, da kommt man bei dieser Basis, was das Vertrauen angeht. Du bist unter sich und du vertraust auch, dass die Leute dich auch so darstellen. Das Vertrauen habe ich ja auch eben bei Sky jetzt mit meinem Team, wo ich halt weiß, ey, wenn die da und da was schneiden und so weiter und so fort. Aber bekomme halt mit, dass ihr Interesse ist, mich halt richtig darzustellen, weil das Produkt, dieses Format soll ja auch irgendwo auch positiv irgendwie wahrgenommen werden. Und dieses Vertrauen siehst ja auch in dem allgemeinen Klima der Kommunikation in der Gesellschaft, das ist einfach nicht mehr da. Also die Leute sind heute wesentlich sensibler, was halt irgendwie fotografieren geht. Erst jetzt vor 2 Tagen, anlässlich jetzt irgendwo des neuen Cannabis-Gesetzes, war ich jetzt auch auf einer Veranstaltung in einem Club in Berlin. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Cannabiskonsum dort vor Ort zu tun, sondern es hat auch einfach allgemein was mit der Clubkultur in Berlin zu tun, weil ja schon einige Clubs, inklusive auch dem Berghain zum Beispiel, ja da übergegangen sind, keine Bilder da machen zu lassen und so weiter und so fort. Weil die ja den Leuten auch einen Ort geben wollen, wo sie sich halt quasi halt gehen lassen können und so weiter und so fort. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich hatte meine X100 mit dabei. Ich wusste schon, dass meine GFX kann ich knicken, die kann ich da nicht mitnehmen und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit wollte ich nur knipsen, weil es war schade, also es war gut, dass ich das alles erleben konnte, zu sehen, wie Menschen, ich meine, so in Berlin wird ja in jeder Ecke irgendwo immer noch gekifft, aber wie frei die Leute sein könnten, wie entspannt die miteinander waren. Ich schwöre dir, die ganze Zeit sah das für mich aus wie so eine Filmkulisse und ich wusste, das ist ein bedeutsamer Tag und das wollte ich gerne so dokumentieren, konnte ich aber nicht, das hat mich schon so ein bisschen gewurmt, aber das wären geile Bilder gewesen, aber wohl wissen, ich meine, obgleich, auch wenn einer da mit einem Joint gewesen wäre oder wenn du den halt fotografierst, einfach mal so zu wissen, dass das nicht dieselbe Bedeutung hat. Lass es mich jetzt mal abschließen, damit du meinen Gedanken verstehst. Wenn ich habe damals Stirb langsam 2 mit Bruce Willis im Kino mir angeschaut, habe das gefeiert, der Film war ab 16, Knieschüsse, Blut, Kram und als Teenie so, oh, geile Action und so weiter und so fort. Viele Jahre später, Jahrzehnte später, ich glaube vor 4 Jahren habe ich den das letzte Mal wieder so gesehen und war dann so, oh mein Gott. Ich war erschrocken, dass der Charakter John McClane in das Flugzeugterminal mit einer Kippe reingeht. Also was damals einfach so beiläufig, er kommt rein, schnückert eine, geht halt rein. Von dem heutigen Aspekt her zu wissen, dass das strafbar ist, in öffentlichen Gebäuden eine Zigarette anzumachen, ist das Netz natürlich erschreckend. Während damals so der Knieschuss das Brutale war, ist es jetzt so. Und das wollte ich unbedingt mal so festhalten, so ey, du siehst Leute kiffen. Aber das Besondere ist, du siehst Leute frei kiffen. Das wollte ich festhalten. Und dann war ich halt so traurig, weil auch unsere Handys alle abgeklebt werden mussten, die Kameras und so weiter und so fort.
Ach, krass, echt?
Ja, aber zu Recht. Und gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, das auch festhalten zu können. Weil ich meine, die haben ja auch da so ein Gespräch auch aufgezeichnet schon, aber die wollten die Kontrolle beibehalten, dass da nicht irgendwie random, wo wir gleich am Anfang wieder sind. Manchmal will man nicht zu viel kommunizieren. Aber glaub mir, das hat mir so in den Fingern gejuckt. Und ich fand das so schade, weil das war für mich wirklich ein Zeitdokument, die Leute festzuhalten, die diesen Augenblick halt gerade gemeinsam erleben.
Ja, verstehe ich voll, weil vor allem auch dieser Ausdruck und dieses, es schwingt ja immer noch das Verbotene mit und dieses Gefühl, ey, wir dürfen das jetzt echt, also wir dürfen das jetzt so. Und trotzdem wird es sich wahrscheinlich für viele noch komisch angefühlt haben und das zu transportieren in einem Foto, in einem Moment sozusagen, kann ich total nachvollziehen, weil das wird, so wie bei Stirb langsam, in 10 Jahren, wahrscheinlich schon in 8 Wochen, dieses Gefühl wird sich dann nicht mehr zeigen lassen, dass es dieser Switch ist von etwas Illegalem zu was Legalem und also verstehe ich total, ja.
Ja, aber vor allem da wird es aber auch wichtig sein, das auch halt zu kommentieren, weil das ist ja mit vielen Inhalten, wo du oh geil, jetzt komme ich schon wieder nicht auf seinen Namen. Hier, der auch gerne mit seiner Yashica immer so fotografiert hat. Terry Richards.
Ja.
Ich fand es immer halt sehr faszinierend, was für ein Hype der auch irgendwo mal so hatte. Hab den auch mal auch persönlich einmal so getroffen, aber es rankte sich ja schon immer um ihn halt immer so ein gewisser Mythos, dass er schon so ein bisschen so krank ist. Und auch bei seinen Publikationen war es für mich immer schwer auszumachen, was ist jetzt Kunst und was ist jetzt einfach schon Pornografie. Dann kam diese ganze MeToo-Debatte und so, da wurde ja schon so ein bisschen aufgeräumt und wurde auch ein bisschen so sensibler und so weiter und so fort. Und dann kannst du nicht zurückblickend sagen, so, ah, der war ein cooler Dude, sondern der war einer von denen, der seine Position als Fotograf auch schon krass ausgenutzt hat. Nichtsdestotrotz sind da schon ästhetische Werke mit dabei, aber auch da merkst du halt, dass diese Form von Fotograf so nicht mehr stattfinden kann. Also auch nicht, was auch für mich okay ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich das halt, jetzt bedauere oder so, dass dann seine Karriere in der Form denn zumindest eingeschränkt ist. Aber genau das ist es halt. Aber was deine ursprüngliche Frage angeht, ich glaube, weil ich ja vorhin gesagt habe, Fotografie ist nur ein Medium, es ging jetzt nicht immer so analog miteinander, aber das, was du wahrscheinlich so wahrgenommen hast, was den Unterschied ausmacht, warum irgendwie Jermaine Shabazz und Co. es möglich war, diese Bilder so zu machen, wie sie halt waren, ist, weil man etwas unbeschwerter war. Man hat nicht gleich an die Konsequenz gedacht, so wie das heute das war. Das Bewusstsein ist ein anderes.
Ja, und es war auch besonders, ne? Also man muss ja auch drüber nachdenken, dass diese Kultur, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, nicht Zugänge hatte zur breiten Öffentlichkeit. Und dass dann jemand mit einer Kamera dort eine junge Hip-Hop-Band oder einen jungen Rapper auf der Straße begleitet und fotografiert oder einfach nur auch das dokumentiert, was dort passiert, das war ja wirklich was Besonderes.
Ja, das ist auch mittlerweile so schlimm. Ich meine, ich habe jetzt auch die letzten 2 Jahre jetzt auch das Heroes Festival ja auch moderiert und werde dieses Jahr auch schon wieder moderieren, wo ich mich sehr darauf freue. Allerdings ist es halt irgendwie auch erschreckend, wenn du siehst, so jeder Act, der auf die Bühne kommt, hat dann gleich so, also da gibt's erstmal so ein Verbot, so wer nicht auf die Bühne kommt. Also bei einigen Namen gibt's dann schon so, ey, der darf da nicht auf die Bühne und so weiter und so fort, sondern nur die eigenen Fotografen, die wollen die absolute Hoheit damit haben, weil sie ihr Produkt, ihr Image halt einfach so gestalten wollen. Und das finde ich halt ein bisschen gefährlich mittlerweile so bei Festivals, weil wir gerade vorhin noch über Messen gesprochen haben. Festivals sind ja meistens genau das, der Ort, wo du auch Neues kennenlernen kannst. Weil anders als bei einem Konzert, wo du spezifisch nur für den Künstler halt hingehst, hast du bei einem Festival die Gelegenheit, auch mal andere mal so zu sehen, die du mal nicht hattest. Und diese Offenheit, die wird ein bisschen dadurch halt versperrt, weil alle so nur diese Angst vor dieser Konsequenz haben. Und zum Beispiel, da muss ich jetzt genau aufpassen, wie ich das jetzt formuliere. Aber mitunter so einige der schönsten Bilder, die in meinem Besitz sind, die ich selbst gemacht habe, sind Kinder drauf. Musst du aufpassen, weil ich habe Fotos von Kindern. Alleine, wenn du das schon so in dem Kontext hast und versprichst, was ist daran, das ist verboten. Die Bilder, also keine Sorge, das sind jetzt keine Pedo-Bilder mit bei und so, überhaupt nicht. Aber diese Bilder nur der Ästhetik wegen nicht teilen zu können, weil du dir immer, also das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich poste nicht gerne und daher überhaupt nicht Bilder von Kindern, weil, obwohl ich denn diese gewisse Ästhetik darin sehe, möchte ich nicht, dass irgendjemand anders was anderes darin halt sieht. So. Also ich habe so gerade so viele Bilder, wo ich mir gewünscht hätte, wenn man daraus irgendwie so eine Reihe machen könnte. Das hat jeder von uns schon mal so erlebt. So Kinder, die irgendwo in der Ecke nur noch mit dem Handy und dem iPad so abgestellt werden. Weißt du, früher, auch ich kenne es ja, dass man dich vom Fernseher halt tut, dass du halt eine Ruhe gibst und die Erwachsenen ihr Kram machen können. Aber wenn du schon so bei Veranstaltungen, wo Leute sozial miteinander umgehen und du hast das gelangweilte Kind in der Ecke irgendwie so mit dem iPad und das ist gerade meistens dann nochmal so abends und dann hat es natürlich immer so eine gewisse Ästhetik, wenn du halt eben tatsächlich so alles drumherum ist, halt irgendwo auch dunkel und du siehst halt nur so dieses Kind, dieses bestrahlte Kind, dieses helle Gesicht, was halt so vom iPad einfach mal so hochkommt. Das ist schon so sehr, also eigentlich will ich ja damit auch ein bisschen so dieses Phänomen auch darstellen. Und es hat auch schon eine gewisse Optik, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich es halt ausstellen könnte, ohne Sorge zu haben, dass, oh, kleine Kinder, ist halt echt, echt schwierig. Das ist ja auch mit Haut oder mit Frauen auch ein bisschen schwierig. Zum Beispiel kann ich habe für mich festgestellt, ich habe Schwierigkeiten, Frauen zu fotografieren, was mich jetzt nicht zum Sexist oder Frauenhasser macht, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, in 80% der Fällen Frauen zu fotografieren sehr schwierig.
Warum?
Weil Frauen nörgliger sind als Männer.
Nörgliger.
Nee, kannst du nicht, oh, guck mal, das sieht so aus. Also du hast auch so Typen, die sagen, ah, da sieht man, dass ich ein Doppelkinn drauf habe. Aber meine Tendenz ja bei Streetfotografie ist ja, ich will ja nicht unbedingt was inszenieren, sondern ich möchte etwas darstellen, wie es halt irgendwo ist. Also so quasi so ein Zeitdokument. Nicht um die Zeit festzuhalten, sondern einfach nur so, ey, faszinierend in diesem Kontrast und so weiter und so fort. Also da gab es einen Augenblick, wo ich dann das letzte Mal in Hamburg war und dann nach Berlin gefahren bin. Und wenn man da so rausfährt, da gibt's ja diesen Elbtower, dieses unfertige Gebäude, wo ja mindestens 600 Millionen Euro Steuergelder quasi versenkt worden sind. Und die Siegner, die das ja gebaut hat, jetzt irgendwo insolvent ist. Und du kannst davon ausgehen, dass die Mitbegründer dieser Firmen nicht Hartz-IV-Empfänger werden, sondern denen geht's halt so safe. Und dann fährst du so raus und du siehst am Horizont schon dieses Haus da irgendwo so stehen. Und dann kommen wir in so einem Hauseingang so vorbei und dann siehst du halt so Obdachlosen, so, die sich ja quasi eine Wohnung in diesem diesen abgefuckten Haussau, wo quasi so eine Existenz aufgebaut haben. Und das im Hintergrund, so diesen Elbtower, dieser Kontrast einfach mal so, wie ungerechtes Verteilen von Vermögen, denn einfach auch wirklich so erlebbar ist, spürbar ist und so. Aber auch gleichzeitig habe ich mich da nicht getraut, schnell auszusteigen und davon nochmal ein Foto zu machen, weil ich denn Sorge hatte, dass Leute denken würden, ich würde deren Position ausnutzen. Dabei würde ich gerne mit dem Bild einfach nur mal genau diesen harten Kontrast zeigen. Das hat sich nämlich einmal, als ich in Luxemburg war und an einem Sonntag da war, und dann hattest du einen Obdachlosen, der von einem Juwelier gepennt hat und so weiter, so der so verschlossen ist. Und Luxemburg gilt ja schon so als wohlhabende Stadt. Und dann denke ich mir so, ey krass, du hast einen Obdachlosen vor so einem Juwelier, wo du da Abertausende ausgeben kannst. Und als ich das gemacht habe, kam dann nur so der Kommentar, ey, du machst dich jetzt irgendwie lustig, wie kannst du das irgendwie machen? Du hast das Gesicht von dem Obdachlosen nicht gesehen, du hast ihn nur halt gesehen. Aber die Leute waren nicht bereit, diesen Kontrast sehen zu wollen. Und das ist ja manchmal ein bisschen hart und das macht dann was mit meinem Kopf. Und deswegen nehme ich da immer meistens immer Abstand von. Aber an sich finde ich Streetfotografie Sachen, die so Momentaufnahmen machen, die so die Alltagsabsurdität darstellen, bin ich ein ganz großer Fan von.
Ja, voll. Am Ende geht's immer darum, dass man das behutsam macht und dass man genau, wie du sagst, niemanden bloßstellt und dass denjenigen, den man dort fotografiert, nicht deshalb fotografiert, weil er obdachlos ist, sondern weil es einen Kontext gibt. Und das ist immer das Wichtige, dass der Kontext mitgeliefert wird. Dazu kommt natürlich, dass man idealerweise dann auch mit den Menschen einfach spricht. So, ich tue mich da auch schwer, mache das auch nicht. Aber wenn ich es machen würde, würde ich natürlich versuchen, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann ist es aber auch so, dass ich das Gefühl nicht habe, ich gehe hin und sage, hey, ich würde gern ein Foto von dir machen, sondern dann hätte ich irgendwie das Bedürfnis, mir wahrscheinlich auch die Geschichte anzuhören. Und
ja, aber manchmal würde ich die Story auch gar nicht, manchmal würde ich die Story auch tatsächlich gar nicht wissen. Also was ich zum Beispiel auch gerne mache, ich fotografiere auch gerne Freunde, dann zwar mit dem Handy einfach mal so nebenbei, und ich freue mich auch über Fotos, wo Leute auch in Anführungsstrichen doof dastehen. Weil ich manchmal schon froh darüber bin, einen ehrlichen Moment zu haben, als so dieses, okay, machst ein Foto, warte. Okay, warte. Nee, warte, mach mal lieber so, hier ist Licht besser. Das nervt mich ungemein, weil das ist dann so, das ist für mich so eine Zeitverschwendung. Ich hatte, ohne jetzt einen Namen zu nennen, auch eine für mich sehr gute Freundin auch, da habe ich ein Foto sogar hochgeladen und sie ist eine Person der Öffentlichkeit. Und sie war so, oh mein Gott, das ist ein voll schlimmes Foto und so weiter und so fort. Und ich verstehe aus ihrer Perspektive, warum sie dachte, das ist ein schlimmes Foto. Weil sie eben nicht so diese Powerfrau darstellen konnte, sondern weil es einfach für mich einfach so ein liebevoller Blick und auch fast schon so sensibler Blick und so war. Und ich glaube, das kann ich auch verstehen, dass es ihr unangenehm war, obwohl sie ja gesehen hat, dass ich sie fotografiert habe. Aber das wäre nicht ihre erste Wahl, weil sie da nicht so wie so ein sexy Babe rüberkommt, sondern einfach wirklich so wie ein für mich in meinen Augen lieber Mensch. Und das war auch für mich ein bisschen so verletzend, so insofern, dass sie das irgendwie nicht zulässt, aber gleichzeitig respektiere ich das auch. Und es macht halt schwierig. Aber grundsätzlich mag ich halt, wenn Leute auch einfach mal anders aussehen. Das ist auch bei Kindern oder so, wenn halt Eltern unbedingt nur strahlende Kinder haben wollen. Und manchmal finde ich es aber auch wichtig, auch Bilder zu haben, wo ein Kind mal so wütend ist oder auch weint. Und, weil das gehört ja auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung ja auch dazu, dass du diese Phasen halt durchmachst. Und dann geht es nicht daran, dass ich mich daran ergötze oder dem Kind irgendwie so vorhalten möchte, ja, damals warst du schon irgendwo anstrengend, sondern einfach auch, dass du dich selbst mal daran erinnerst. Das ist so wie mit Beziehungen, wenn die denn vorbei sind und du danach dann so wehmütig wirst, ach, warum sind wir eigentlich nicht zusammengeblieben? Weil du dann nur noch in deinem Kopf so, dann gehst du durch die Bilder, da waren wir zusammen in Paris, Händchen halten, ach, da haben wir ein Croissant gegessen, es war so schön. Aber weil du diese ganzen anderen Sachen halt ausblendest, die auch Teil davon halt sind, die dich dann irgendwie dann auch verstehen lassen, warum das halt vorbei ist. Und ich glaube, das fehlt mir manchmal so ein bisschen so diese Ehrlichkeit, das ist das, was ich, glaube ich, auch an Fotografien in der Summe auch halt überhaupt auch mag. Also, dass du, wie gesagt, da ist es egal, ob du die Story weißt oder nicht, jeder verbindet es ja mit sich selbst. Ja diese ganze Kommentarkultur, die du heutzutage hast, dass Leute ihr Problem immer zu dem Problem anderer Menschen machen. Meinst du nicht, dass das jetzt ein bisschen verstörend ist und so weiter und so fort? Offensichtlich nicht, sonst hätte ich es nicht gepostet. Und wenn es verstörend ist, finde ich es auch gerade gut, dass Leute offenbar sehen, dass es verstörend sein sollte.
Ja, das ist so ein bisschen diese dokumentarische Fotografie insgesamt so, ne? Also Dinge zu beleuchten, die nicht immer nur Glamour und schön und Liebe und toll ist, sondern eben einfach auch die Zwischenmomente. Das ist übrigens auch das, was ich sehr, sehr liebe, wenn ich shooten gehe. Der Shooten darf man nicht mehr sagen, habe ich gelernt. Wenn ich Fotos machen...
Ist es jetzt, weil du sonst verhaftet wirst wegen...
Erschießen, ja.
Ja, wirklich?
Ich habe einen Podcast gehört, wie heißt der? Muss ich mal eben nachgucken. Ja. 2 Megapixel heißt er. 2 Megapixel, der Podcast. Und da habe ich gehört, dass man nicht mehr Fotoshooting sagen darf, sondern Fotoshoot. Weil ein Shooting ja eben das mit Pistolen oder Gewehren ist. Wie auch immer, mein Gedanke, den ich haben wollte, war was? Ach so, genau. Wenn ich fotografieren gehe und ich mache Fotos von Menschen, People-Fotografie zum Beispiel, dann liebe ich es viel mehr, diese Zwischenmomente zu fotografieren oder die auf jeden Fall abgelichtet zu haben zwischen 2 Posen oder zwischen 2 Situationen. Weil das sind ja die ehrlichsten Momente. So, ne? Und
das mache ich auch, dieser Arschloch-Move, das kann man auch sagen als Fotograf, wenn du so also erstmal so durchschaust und dann sagst, okay, mach dein Ding und dann trotzdem so weit drückst, damit du noch die Bilder so zwischendrin hast.
Genau so. Und das sind wirklich meistens die besten Fotos. Ich sag's, wie es ist.
Absolut, die passen dann manchmal nicht in so ein gewisses Konzept, aber eben tatsächlich, das ist dann das, was ich auch halt sehr, sehr, sehr schön finde, wenn die diesen Moment halt so bei Sicherheit irgendwo haben. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass halt Männer, der Druck, ich glaube, was man aber auch fairerweise sagen muss, gerade so was hat die Darstellung angeht, der Druck auf Frauen, also er wächst auch bei Männern, aber grundsätzlich ist der Druck, was die Ästhetik oder die Außenwahrnehmung ist, bei Frauen einfach höher, weil sie sich auch viel mehr darüber definieren. Nicht ohne Grund ist halt die Kosmetikindustrie natürlich abhängig von den Minderwertigkeitskomplexen von so vielen Frauen da draußen. Uns Männer holen sie jetzt auch so ein bisschen ab, aber unter anderen Aspekten. Also L'Oréal Paris, um jetzt mal die auch zu benennen, haben es ja auch, glaube ich, erfolgreich geschafft, die Leute so auf so eine Ebene zu bringen, so, ja, du siehst müde aus. Nicht die Falte, sondern du siehst müde aus. Was? Okay, oh, ich muss irgendwas tun, damit ich fresh aussehe. Ich will nicht, dass die Leute abgestapft. Ich bin halt ein Maker. Ich mache halt. Über die Schiene kriegst du mittlerweile die Männer, was die Kosmetik angeht. Aber wenn du einem Mann sagst, ey, du hast halt Falten und so weiter und so fort, lange Zeit war das halt relativ egal. Also das ist ja auch so. Meistens, gerade in der Fotografie, wenn du die halt irgendwie so, ey, hier, guck mal, mit Mittelformat, du siehst jedes einzelne Barthaar, jede Pore und so, hast du ein geiler Typ. Wenn du zu einer Frau gehst, sagst du, ey, man sieht jede deiner Falten. Sie, nee, mach das mal weg, das will ich nicht.
Aber ich finde auch da, wenn wir über Emanzipation und Empowerment sprechen, ich habe auch viele Frauen in meinem Umkreis und Umfeld, die zum Glück da super entspannt sind und natürlich auch schöne Fotos auswählen und auch schöne Fotos von sich haben, aber gerade das Thema irgendwie Beauty-Retusche, das findet bei mir zum Beispiel überhaupt nicht statt.
Kann ich nicht machen, aber Peter Ulimax kennst du auch?
Mhm.
Oh, Peter Ulimax, der ist so, das habe ich auch immer mal geschrien gehabt und ich glaube, das haben die meisten nicht verstanden. Ich meinte, einmal Frauen so schön darstellen wie Peter Ulimax, das wäre mein Game. Peter Ulimax finde ich zum Beispiel, der ist so krass. So jedes Mal, wenn er ein Foto hochlädt von einer Frau, jedes Mal verliebe ich mich. Jedes Mal. Ich gucke mir das Bild an und so, oh mein Gott. Und dann gehe ich auf deren Accounts, weil er sie natürlich fairerweise dann auch markiert und so weiter und so fort und stelle dann fast so, das beste Bild ist von Peter Ulimax. Und der Rest ist so, I don't care. Wirklich der, und das erinnert mich auch so ein bisschen an Peter Lindberg, der von sich aus auch gesagt hat, so von wegen, ja, natürlich verliebst du dich, bist du so verliebt, weil du das ja genauso da, was uns auch so darstellst. Und da kommen wir zu dem Thema, was ich mit dieser einen Frau hatte, die ich auch wirklich halt mag und wo ich dann dachte, ey, das war ein sensible Seite von ihr, die würde ich gerne darstellen, aber das wollte sie ums Verrecken halt nicht zeigen. Fair enough. Aber genau das einfach so, was der Intent ist, weil du guckst halt hin und du bist halt so instant, du fühlst was und bist halt dann verliebt und denkst so, ah, oh, dieser Blick, die ist es so, die ist, oh, ja, und dann, ah nee, das ist nur ein gutes Bild. Es ist jedes Mal aufs Lustige. Also ich will jetzt den Frauen da jetzt nicht, will sie da nicht runtersprechen und so. Aber Peter hat eine unfassbare Art und Weise, die ich da in der Hinsicht nicht besitze. Also, ich meine, das ist ja auch ein alter Hase, aber das bewundere ich schon sehr, das zu schaffen, dass du da emotional was bei hast. Und da bin ich ja meilenweit von entfernt.
Aber ich finde, das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, mit dem Foto, was dir so viel wert war, das ist doch einfach auch super cool, dass du dieses Foto gemacht hast. Und warum musst du dieses Foto bei Instagram posten oder wo auch immer? hab es auf deinem Handy oder druck es aus und häng es an die Wand und empfinde das, was du in dem Moment empfunden hast, für dich. Das ist ja auch manchmal so ein Trugschluss, dass wir immer denken, alle Fotos, die wir machen, müssen das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Genauso ist es ja aber auch mit den Kinderfotos. Ich habe zwei Jungs, 6 und 8. Ich habe so viele geile Fotos von denen, die mit Sicherheit toll wären, wenn sie andere Leute sehen. Und manchmal denke ich auch so, ach, was für ein geiles Foto, was würde ich das gerne posten, um einfach zu zeigen, was für ein tolles Foto ist. Aber auch da sage ich jedes Mal, das ist ein Foto für unsere Familie, für meine Kinder, die irgendwann entscheiden können. So, und genauso ist es ja vielleicht mit dem Foto von der Frau, von der du gerade erzählt hast. Das ist ein Bild, was dir wichtig ist und vielleicht auch ihr, aber sie möchte es nicht zeigen. Yo, dann behalt es bei euch. So, ist doch auch was Wundervolles, dass man...
Absolut. Ja. Absolut. Aber das Ding ist, es geht ja manchmal so um den Output. Ich meine, unser eins, der auch tatsächlich ein bisschen was mit Fotografie zu tun hat. Also ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich ja nicht von meiner Fotografie leben muss. Und demzufolge eben tatsächlich aber auch halt so diesen einen Part an Menschen darstelle, eben der ambitionierte Fotograf. Da habe ich auch mit Sabrina auch lange Zeit mal darüber gesprochen. Weil natürlich du meistens ja immer die Leute in den Fokus nimmst, die du halt berechnen kannst, tatsächlich. Und das gehört dann irgendwie so mit dazu. Und dann würdest du halt natürlich denn schon so in die Waagschale, so was deine Fähigkeiten angeht, so von wegen, das kann ich. Aber genau das, was ich denn da kann, ist ja wieder so persönlich. Nichtsdestotrotz nutze ich das ja. Und ich weiß ja, dass andere Menschen das ja genauso tun, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt ja die Leute, die halt sich eine Kamera kaufen und nichts davon veröffentlichen. Da gab es auch so dieser, am Ende des Tages, die ja auch in den letzten Jahren ja plötzlich so einen Nachruhm bekommen hat. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, du bestimmt. Die eine Fotografin, deren Nachlass erst jetzt so entdeckt wurde vor einigen Jahren und dann publiziert worden ist.
Mit dem riesen Koffer.
Nee, die Streetfotografie. Ich glaube, die war selbst nur so Nanny, hat aber hat einfach mal so Fotografie betrieben. Sag mal, vielleicht kriege ich die nochmal schnell zusammen. Aber auch da ist es ja halt gut, weil höchstwahrscheinlich alle Menschen, die vor der Kamera waren, schon verstorben sind, sie ist schon verstorben und so weiter und so, ist dann einfach tatsächlich nur ein Zeitdokument, aber schöne Zeitdokumente. Sie hat einfach mal ein unfassbares Gefühl, also alles Schwarz-Weiß-Fotografien das finde ich halt mega gut. Wobei ich glaube, es gibt einige Fotos zu mir, die... Nee, ich will nicht. Ich glaube, ich werde so ein Killswitch in meinem Herz, und wenn ich einen Herzschrittmacher habe, dass wenn ich mein Herz aufhört zu schlagen, meine ganze Wohnung explodiert und alles verbrennt.
Oh.
Dass man kein Material mehr von mir findet. Damit alle,
das willst
alle
du?
Damit alle mich als den niedlichen Verrückten in Erinnerung haben und nicht so, wow, was für Bilder hat der? Nein, bestimmt nicht. Aber ich würde mir eben halt wünschen, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, auch die Industrie und damit die Aufmerksamkeit auch darauf irgendwie so zu ziehen. Und das ist ja auch das, was ich ja eben auch manchmal versuche. Weil zum Beispiel gerade was, als ich dann für Ringfoto letztens bei der Fotopia wirklich von Stand zu Stand gegangen ist, war es mir wichtig, obgleich ich mich für einen Hersteller mehr oder weniger so entschieden habe, möchte ich aber trotzdem den Leuten, die sich das anschauen, die Möglichkeit geben, auch andere Sachen mal für sich zu entdecken. Weil nur weil etwas für mich halt gut funktioniert, heißt es das nicht, dass jemand anderes da genau die gleichen Erfolge damit irgendwo hat oder was anderes macht. Und es gibt halt einfach noch keine gute Möglichkeit, das halt einfach darzustellen. Und da ist ja nochmal so ein bisschen so dieser Zwiespalt, was sollte ich jetzt hochladen? Oder auch nicht, in welchem Kontext, zu welcher Zeit, das macht es immer so anstrengend. Sobald ich dann Arbeit investiere, weil das, was ich dann fotografiere, aus Spaß, da habe ich Freude dran, sobald halt irgendwie dieser strategische Prozess damit einleitet, dann wird es für mich schon wieder so anstrengend. Dann habe ich dann schon wieder keinen Bock drauf, weiß aber, dass jeder von uns, der sich als Fotograf dann irgendwo auch schimpft, und das ist übrigens jeder, der eine Kamera in der Hand hat, ist ein Fotograf. Der einzige Unterschied ist jetzt, bist du professionell, sprich, kannst du von dem, was du da machst, auch leben, deinen Lebensunterhalt bestreiten? Das ist der einzige Unterschied zwischen Profi. Profitum hat ja noch nicht mal was mit Können zu tun. Wie scharf sind deine Bilder? Wie toll kannst du halt Licht setzen und so weiter und so fort? Sondern das, glaube ich, muss den Leuten mal klar sein. Pro steht in erster Linie Profession. Also das ist das, was du halt professionell machst, um eben Geld zu verdienen. Das ist es halt. Und da gibt's halt die unterschiedlichsten Methoden. Ich glaube, deswegen ist auch OnlyFans, glaube ich, so ein Phänomen, einfach mal so zu wissen, dass halt Leute, weil die Leute denken so, ey, die verdient 100.000 Euro im Jahr für nichts tun. Ich so, naja, wenn das nichts ist, dann ist doch kein Problem. Hast einen Körper, hast eine Kamera, dann film dich doch mal dabei, wo du deine deine Genitalien zeigst, sie an deinen Brüsten halt knetest. Wenn das nichts ist, dann mach es. Go ahead und hol dir die 100.000 Euro. Das muss jeder für sich selbst halt auch einfach mal wissen. Und durch diese Brisanz, was den sexuellen Content angeht, reden wir natürlich immer nur so bedingt über OnlyFans. Wir müssen drüber reden, weil da so viel Geld mitgemacht wird. Aber wie konservativ diese Branche ist, siehst du ja. Ich habe bis jetzt noch keinen Hersteller gesagt, hat so, ja, wir arbeiten mit der und der von OnlyFans zusammen, wir machen die besten Bilder. Das ist ja wie bei Canon mit ihrem 180-Grad-Objektiv und so. Das wird in erster Linie natürlich dann eher im sexuellen Kontext irgendwie verwendet. Und nicht nur Robert Rodriguez hat das für seinen Kurzfilm verwendet, sondern viele Leute, die diese Virtual Reality Sex Videos halt drehen, machen das mit einer Canon.
Bei OnlyFans kann ich nur empfehlen, den Podcast Hype and Hustle. Hype and Hustle, das ist die OnlyFans Revolution heißt der Podcast. Und das ist wirklich super spannend, weil dort einfach mit der ganzen Branche auch gesprochen wird, mit SexarbeiterInnen, die plötzlich Millionäre und Millionärinnen werden, was sie vorher in einer verruchten Branche niemals hätten werden können, mit SexarbeiterInnen, die selbst bestimmen können, was sie machen und was sie nicht machen wollen. Super, super spannend.
Ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Weißt du, das ist
ja.
so ein Storytelling, weil so wie mit allem, wo halt irgendwie ein gewisser Profit ist, gibt es ja natürlich auch Leute, die halt irgendwie besondere Interessen haben und auch eine besondere kriminelle Energie. Und es gibt halt diese zwei, drei GewinnerInnen, die letzten Endes damit irgendwie auch Umsatz machen, aber es fängt ja jetzt schon an, dass da mehr und mehr auch halt so sogenannte Agenturen sich um ihre Mädels kümmern. Also ich glaube, es ist nicht damit, das ist jetzt nicht so die ultimative Keule für Empowerment von Sexarbeiterinnen, sondern letzten Endes Transparenz wäre die ultimative Kelle für Sexarbeiterinnen. Und gerade so das so prüde Amerika, ich meine, das entspricht dem American Spirit, das ist mal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass du zum einen fast schon die konservativsten Menschen an einem Ort hast, aber gleichzeitig auch so die größte Pornoindustrie der Welt einfach mal nebeneinander halt irgendwo auch sind. Und das ist dann immer so ein bisschen Männernippel okay, Frauennippel haram, weißt du, das ist ja, wo ich dann mal denke, so. Aber Hauptsache, wir kämpfen dann im Morgenland den Kampf der Kulturen, weil nur die westliche irgendwo ist, aber so was halt so die Extremisten angeht, nehmen die sich alle Leads viel. Also da bin ich auch Team Diversity. Also ein Arschloch ist für mich ein Arschloch, egal was seine sexuelle Orientierung, was seine Hautfarbe angeht oder seine Herkunft. Sehe ich halt in beiden Richtungen halt gleichermaßen so.
Wenn wir jetzt final noch einmal auf deinen Instagram-Kanal gucken,
dann sehen wir sehr, sehr...
Auf die drei.
Hast du drei?
Ich habe drei Accounts. Genau. Ach, aus diesen, genau,
ja,
was ich dir gerade gesagt habe.
Genau.
So,
und ich habe einen sogenannten Porno-Kanal, das ist Animal Farm. Das ist der, wo ich die ganze Zeit Sachen hochlade, die nur von mir fotografiert sind und wo es mir egal ist. Das ist der die wenigsten Follower hat. Aber deswegen habe ich auch die Freiheit, einfach zu sagen, ich lade es halt hoch, weil ich Bock drauf habe.
Ja.
Wohingegen denn mein Account, dann ist es immer so ein bisschen, das sage ich ganz offen, mein eigener Account langweilt mich am meisten. Am meisten Spaß habe ich mit den Stories, weil ich dann Sachen auch so teilen kann, weil man denkt immer so, na, wenn ich es gesehen habe, haben die anderen es auch gesehen, dem ist aber manchmal nicht so. Manchmal sind das so lustige Sachen, da hilfst du dabei, das irgendwie mitzuteilen und das war's. Aber grundsätzlich schon versuchen, mich die ganze Zeit darzustellen und ich kenne mich halt schon lang genug, deswegen langweilt mich das am meisten. Und dann gibt's auch noch Cookies Al Dente, gleiches Thema wie Animal Farm, wo ich nicht unbedingt den kommerziellen Erfolg darin halt suche, weil siehst ja jetzt, wo Beauty-Blogging und Kam und Co. so auch vor die Hunde geht, also jetzt nicht nur Fotografie messen, sondern allgemein so Sachen, die online erhältlich sind, fangen an auch schwierig zu werden, haben ja jetzt alle plötzlich auch für sich so das Food-Ding entdeckt und deswegen hast du einen ziemlich krassen Wettbewerb von Leuten, die sich halt so übertünschen, so wer macht die besten Food-Spots oder die besten Eigenversuche und so weiter und so fort. Und das würde mir den Spaß an Food nehmen. Deswegen bin es für mich so personenbezogen. Manchmal mache ich auch so Co-Authoring unter den unterschiedlichen Accounts. Aber das sind die drei Accounts, die ich halt habe. Und mein Verhältnis zu denen ändert sich mehrmals täglich.
Das ist mir gerade ein bisschen peinlich, weil eigentlich gehe ich immer in Podcasts einigermaßen gut vorbereitet, aber das ist mir komplett durchgegangen jetzt, dass es diesen... Ja, vielen Dank dafür. Wieder was gelernt, wunderbar, kann ich auch heute abhaken, Thema was gelernt. Und es erübrigt dann die Frage, wo kann man deine Fotos sehen, weil auf dem Hauptaccount sieht man deine Fotos eher nicht. Also super, dass du es erklärt hast. Ich werde mir heute mal Zeit nehmen, um mir deine Fotos dort auch nochmal anzugucken in Ruhe. Und sehe, dass du zum Beispiel auch unserem gemeinsamen Freund Tolga fotografiert hast. Wie schön.
Ja, ja, aber das ist auch so witzig. Tolga habe ich in erster Linie über den gastronomischen Aspekt kennengelernt.
Ach Quatsch.
Ja, na, Tolga ist ja eigentlich Koch.
Aber wo hast du ihn kochen gesehen?
Nee, auf der Internorge habe ich den kennengelernt.
Ach so.
Und da ist er auch schon. War das auf der Internorge oder sogar noch? Bei der Internorge ist er schon rumgerannt und dann rannte er aber auch dann schon bei, denn auch auf der Fotopia, alles in derselben Halle quasi halt so rum. Und so war dieses Verhältnis halt zueinander. Also er ist ja so der fotografierende Koch oder der kochende Fotograf. Nach Belieben und so nach Bedarf. Und das meine ich, da gibt es halt manchmal so viele Synergien oder auch so Verbindungen halt, die man so nicht immer so offensichtlich hat. Und deswegen war es für mich halt wichtig, das über drei Accounts einfach so zu verteilen, weil es halt dann das sonst echt schwer macht, dem Zuschauer das so zu vermitteln. Alleine schon beim Koch-Dings, weißt du, da kannst du sagen, geiles veganes Gericht. Und dann denken Veganer, oh, einer von uns, nächste Woche hast du denn ein Steak. Und die so, warum hat denn jetzt ein Steak? Ich so, naja, weil ich auch Steaks mag, auch tierische Produkte. Aber wenn halt ein veganes Produkt lecker ist, dann ist es halt ein leckeres. Ich habe da bin da nicht so dogmenmäßig unterwegs. Aber da gibt's einige. Und da gibt's halt auch bei Animal Farm, wo es halt mehr eben tatsächlich um die Fotografie oder so Persönlichkeiten geht. Und deswegen gibt's da manchmal auch so Co-Authoring, um da versuchen, Schnittmengen zu haben. Ich glaube auch, was ich auch erreichen wollte, ist, statt einfach die ganze Zeit immer nur mein Gesicht halt irgendwie so in die Kamera so zu halten und damit auch so zu polarisieren, wollte ich dann einfach eben tatsächlich nur so die Inhalte selbst für sich halt sprechen lassen. Und da ist halt irgendwie auch so die Reaktion von Post zu Post ist da so unterschiedlich. Und das ist aber auch für mich okay. Also jetzt die paar Male, letztens war ich im Aquarium, habe die GFX ja mit dabei gehabt. Wie gesagt, ja, du hast ja 100 Megapixel Bild einfach und kannst ja die Bilder zu Tode croppen. Und dann hast du plötzlich mal so eine Nahaufnahme von einem Krokodil, von dem du insgesamt so 7 Meter weit entfernt warst. Das ist schon ganz geil. So in Personalunion mit einem Objektiv hinzubekommen, schon ganz geil.
Voll. Letzte Frage an dich, Patrice. Was sind deine fotografischen Ziele für dieses Jahr noch? Hast du da welche? Irgendwelche Wünsche, irgendwas, was du dir vornimmst?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich mehr in die Videografie jetzt einsteigen möchte. Ich habe jetzt gerade gefallen von. Nicht, weil ich glaube, dass da ein Markt für ist, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Das habe ich gerade so festgestellt, eben was du so cinematisch mittlerweile auch mit den Kameras irgendwie zaubern kannst. Einfach nur so, weil gerade bei Sky Deutschland setzt man sich ja auch immer, was ist ein guter Film, was ist ein schlechter Film. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist bei jedem Mensch irgendwie so unterschiedlich. Und manchmal mag ich auch Filme, die vielleicht nicht eine geile Story haben, aber einfach so einen geilen Vibe haben. Und so auch so wie Songs, wo du nicht weißt, warum, aber du fühlst es einfach. Und das mag ich ein bisschen ausbauen. Ich wollte eigentlich meine Fotoreihe, die Four Shades, wieder so beleben, aber die habe ich lange Zeit mit der Lumix gemacht. Und ich habe noch nicht so das perfekte Setup jetzt mit der Fuji jetzt irgendwie so gefunden, wo ich wüsste, das soll der Look irgendwo so werden. Also ich habe jetzt schon ein paar Versuche gestartet, muss mal schauen, wie die so jetzt ausgehen mit der GFX.
Erzähl mal ganz kurz, ich habe das gelesen, aber für unsere Hörer.
Ach so, die Four Shades. Also ich habe lange Zeit, schon vor 8 Jahren, ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, irgendwann mal angefangen, eben tatsächlich Leute so zu porträtieren. Und habe dann irgendwie das so ein bisschen so wie Passfotoautomat immer so in einem Quadrat, weil das damals ja so das ursprüngliche Format bei Instagram war. Und ich mich nie mal so entscheiden konnte. Und das war auch halt, dass ich da unterschiedliche Looks irgendwo haben konnte. Ich glaube, so im Nachgang hatte sich das entwickelt zu so einer Serie, wo ich das Gefühl hatte, so die gleichen Grundbedingungen für alle Leute, die ich halt irgendwo auch treffe, aber eben genau das, dieses Make and Take, so was ist für ein Foto, was sie dir von geben. Das ist ja meistens, irgendwann war das dann irgendwie so die goldene Regel, ein Blick in die Kamera, so der direkte Hallo, hier bin ich, dann einen so zur Seite schauend, weil man sich dann auf ein Bild fokussiert und eins, was auch nach unten schaut. Und dieses Foto, wo man sich dann sonst hinwirkt, ist eben so der persönliche. Also das Geschenk an mich, so kann man das ja auch nennen. Weil ich dann sage, ey, mach mal deine Lieblingspose oder deine geilste Grimasse. Weil eine Grimasse zu machen, da sind wir wieder bei dem vorhin, was ich erzählt habe, es fällt manchen Leuten nicht so leicht, auch manchmal so dargestellt zu werden, wie sie sind, da habe ich ein Doppelkinn oder sehe ich halt scheiße aus und so weiter und so fort. Aber wenn du ein Verhältnis zu jemand hast, der dann sagt, es ist mir scheißegal, ich komme so rüber, wie ich halt rüberkomme, ich sehe halt so aus, ich stehe dazu, ist es eine gewisse Form von Ehrlichkeit gegenüber dem Fotografen und also auch so ein Vertrauensverhältnis in der Form und auch eben auch so was Selbstbestimmtes, so von wegen I don't care, so ein bisschen. Und das macht sich dann bei diesem verrückten Bild für mich immer so erst recht bemerkbar, wie viel Vertrauen sie zu mir haben, was sie ja halt darstellen oder halt nicht. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Das habe ich lange, lange Jahre gemacht. Irgendwann habe ich das mal pausiert, weil irgendwann mal eine Festplatte Schrott gegangen ist. Dann war ich so, fuck. Und dann kam ich nicht wieder so rein und wollte halt schauen, wie ich das halt mache. Grundsätzlich hätte ich jetzt noch den Wunsch, ich habe doch überlegt, ich nulle ja dieses Jahr vom Geburtstag her. Und dann hatte ich tatsächlich über statt eine Mega-Party, so Puff Daddy, den man ja auch nicht mehr erwähnen darf, so zu feiern, was ich mir dann nicht leisten kann, dachte ich so, ey, warum nicht einfach mal eine altersentsprechende Vernissage, wo ich halt eben genau diese Fotos alle mal wieder so rauskrame, so eine Auswahl ausdrucke und dann halt Leute vorbeikommen können auf einen Drink und dann kann man auch darüber sinnieren, was so die letzten 50 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes passiert ist. Und das war so meine Zielsetzung. Und das wollte ich tatsächlich wieder so ein bisschen so vorantreiben, weil es mir schon eine sehr persönliche Signature-Reihe war. Und die versuche ich wieder so zu beleben.
Sehr schöne Idee. Wir nullen ja auch dieses Jahr, und zwar mit zwei Nullen. Also es wird dieses Jahr die 100. Folge geben. Das sage ich jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast. Wir wollen, also wir im Sinne von ich, möchte ein kleines Fotobuch machen mit den Fotos, die wir hier besprochen haben. Und eine kleine Ausstellung und damit einhergehend ein Live-Podcast. Also die 100. Episode soll ein Live-Podcast werden. Und da freue ich mich schon sehr drauf, auf viele Begegnungen und hoffentlich auch ein paar Fotos an der Wand, über die wir dann sprechen können, die dann quasi den gemeinsamen Weg dieses Podcasts gegangen sind sozusagen. Finde ich eine coole Idee von dir.
Ja, ebenso. Finde deine auch ganz gut.
Patrice, das war ein wildes Gespräch. Ich hatte es mir viel strukturierter vorgestellt, bin aber...
War strukturiert.
Bin voll glücklich über das, was wir...
Im Leben entsprechend.
Ja, genau. Ja, es war wild und es war quer durch die Bank und ohne eine Überschrift, sondern tatsächlich mit ganz vielen Abbiegungen und ganz vielen coolen Diskussionen, Momenten, Anstößen. Ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen und ihr könnt allen drei Accounts von Patrice bitte folgen. Ihr findet das in den Shownotes, ebenso wie die Fotografen und die Bücher, die wir hier besprochen haben. Checkt das alles gerne aus in den Shownotes. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr diese etwas andere Folge heute auch euch reingezogen habt. Lasst gerne mal eine Bewertung da bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und erzählt den anderen Leuten, dass es uns gibt. Das hilft uns sehr und das letzte Wort hat Patrice, unser Gast. Möchtest du noch was? Ja, bitte, dein letztes Wort darfst du gerne.
Nee, danke, dass ich hier teilnehmen konnte. Ihr dürft auch natürlich auch dem Format, gerade was das Fotografieren geht, gerne auch irgendwie unser YouTube-Format Pisca Deutschland anschauen. Da reden wir über Film. Und da geht's ja auch gerade. Film ist das, was mich auch fotografisch sehr geprägt hat. Also all diese ganzen Kameramänner da draußen, die die ganzen Einstellungen halt abgeliefert haben, die mich halt beeinflusst haben. Das ist Film. Und Vivian Maier, das auch nochmal zum Schluss, war diese Fotografin, von der ich halt sprach, großartige Bilder. Und die Bilder hat sie nicht gemacht, um halt sie auf Social Media zu publizieren, sondern nur für sich. Und was da für eine Qualität bei vorkommt, also deswegen die Struktur war schon gegeben. Weil das ist ja auch in der Naturwissenschaft so, die Chaostheorie besagt ja, in jedem Chaos gibt es ein festes Muster. Und deswegen hatte das hier durchaus Struktur, weil eben es geht um Fotografie, es geht um das, was man halt so sieht und wie man es sieht. Und das, glaube ich, haben wir dann doch schon, zumindest was meine Seite angeht, darstellen können.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Gehabt euch wohl, geht raus, macht schöne Fotos. Schaut, dass ihr schöne Fotos seht oder schöne Momente erlebt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.